Jesus, ich danke dir, dass du uns auch diesen Tag segnest. Ich preise dich, dass so wie das Wetter ist, dass der Sturm alles wegbläst und trotzdem schönes Wetter ist und Helligkeit, so kannst du in unser Leben hineinblasen und all das wegtreiben, was da wie so eine Decke drüber hängt. Und wir bitten dich, dass du uns an diesem Tag neu segnest und uns mit deinem Wort ernährst, dass wir an unserem inneren Menschen lebendig sind und bleiben. Amen. Ja, wir gehen weiter in diesem Thema Prophezeiung, Weissagung, Prophezeiung. Und nachdem wir gestern ja zum Schluss hatten, dass dieses Weissagen in Verbindung mit Musik in der Bibel ein nicht seltenes Phänomen ist, aus dem wir lernen sollten, dass wenn wir solchen prophetischen Lebensstil wollen, und ich habe das, hoffe ich, doch überzeugend dargelegt, dass es notwendig ist, wenn eine Gemeinde lebendig sein will, dass dieses prophetische Element da sein muss. Dass es von daher wichtig ist, nicht nur getragene Choräle, sondern wirklich Lobpreis, Anbetung Gottes in unseren Herzen, in unseren Familien und auch in den Gemeinden einen Raum zu geben. Jetzt kommen wir zu einer anderen Geschichte. Ein ganz kleiner Exkurs. Wie gesagt, wenn man der Reihe nach geht, ist dann 1. Könige 18, Vers 29 eine Sache, die nicht geht. 1. Könige 18, Vers 29. Das Wort, was hier Verzückung übersetzt ist und das Wort, was hier Raserei heißt, ist genau dasselbe Wort, wie wir es bei den biblischen Propheten haben. Und dass man das hier mit Raserei übersetzt, ist sehr gewagt. Gerieten außer sich. Wenn jemand weissagt, und ich sage das hier nochmal wirklich, das ist unabhängig, ob das ein Prophet ist oder ob das ein Wahrsagepriester ist. Die Art, an der Art, wie die Botschaft übermittelt wird, kann man das nicht unterscheiden. Wenn wir eben gelesen haben, ich weiß nicht, wer ein bisschen kirchlich vorbelastet ist, der wird ja mal gehört haben von diesen ewigen Streitigkeiten, Toronto-Segen zum Beispiel. Habt ihr davon gehört? Das war ein Phänomen, das war so vor fast schon 10 Jahren, 5 Jahren mindestens, vor 5 Jahren. Ja, doch, so lange schon her. Also sagen wir mal, vor 10 Jahren erfasste das die westeuropäische Christenheit, trat zuerst auf in einer Pfingstgemeinde in Toronto, dass Leute beim Segnen, wer sowas überhaupt schon kennt, Segnungsgottesdienste, wo das nicht nur ritualisiert ist. Segnungsgottesdienste gibt es ja evangelisch, katholisch in allen Konfessionen. Der klassische Segnungsgottesdienst ist, genau, die Konfirmation. Konfirmation ist klassischer Segnungsgottesdienst, wo den Konfirmanden die Hände aufgelegt werden und es wird ihnen ein Wort Gottes zugesprochen. Dem Wesen nach ist Segnung immer prophetisches Reden. Das kann durchaus ein bekanntes Wort sein, also ein Wort der Bibel, so ist es ja. Was nicht geht, was ich sage mal regelrecht abartig ist, das ist, was man heutzutage hat, dass sich die Konfirmanden ihre Sprüche selber aussuchen. Das schlägt dem richtig ins Gesicht. Und gleichzeitig ist es für mich nachvollziehbar, es ist eine Verlegenheitslösung, weil man das prophetische Element eben auch der Segnung lange genug vernachlässigt hat. Aber noch, unsere Großeltern haben ganz klar, die leben ja bis heute in der Regel, also jetzt unsere Eltern, diese Generation, bin ja selber schon fast Großelterngeneration, aber unsere Eltern, da war das noch klar, die haben zur Konfirmation einen Einsegnungsspruch gekriegt und der begleitet sie ein Leben lang. In der Regel wirklich ein prophetisches Wort. Ich bin wirklich traurig, dass das so rudimentär, so zurückgeschrumpft ist in den großen Kirchen. Das hatte, also rein von der Kirchenordnung, hat das durchaus auch offiziellen Raum für prophetische Rede. Nur in der Praxis geht es immer weiter zurück. Und eben, das finde ich, das ist bis zu dieser Unart gegangen, dass die Leute eben keinen Segen mehr kriegen, sondern sich nur einen aussuchen sollen. Und dann ist das Prophetische weg. Dann guckt man, was gefällt mir. Nee, aber nicht mehr, was spricht in mein Leben hinein. Weißt, ich kann ja auch nicht zum Propheten gehen und sagen, heute möchte ich mal was Gutes hören. Also mir geht's so schlecht. Nicht, dass du auf die Idee kommst, mir zu sagen, warum es mir so schlecht geht. Ich will nur hören, dass es mir besser geht. Das geht, das funktioniert nicht. Da kann ich zu einer Konfliktberatungsstelle gehen, dann ist es vielleicht... Ah, okay, hat jemand ein Wort für mich? Das ist durchaus legitim. Wenn du dann ein Wort kriegen solltest, was heißt, dir geht es so schlecht, weil... Das ist gut, das weiß ich, das meine ich. Aber das ist dann auch wirklich prophetisches Reden. Keine Ahnung. Ich kenne den Pastor nicht, ich habe da echt keine Ahnung zu. Ich weiß nur, ich hab Mühe damit, wenn heute so mit umgegangen wird. Ich sage nicht, dass das so ist, aber wenn heutzutage so mit umgegangen wird, mit so solchen Geburtstagslosungen oder so, das ist identisch in der Art und Weise mit diesem, ich sage mal, mit dem Geburtshoroskop, nur eben auf christlicher Ebene. Das finde ich bedauerlich, dass man das so orakelhaft macht. Dass man sich davon lossagt, nee, so weit würde ich nicht gehen. Es ist eine Beraubung. Es wird eine Chance genommen. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe zu meiner Konfirmation, wir haben das in unserer Gemeinde nicht so pompös und so rituell gefeiert, sondern das war einfach dieser Tag der Einsegnung, der eben auch, ich sag mal, in der evangelischen Kirche festgelegt war. Das war bei uns im Erzgebirge immer zu Ostern. Und da wurde in unserer Gemeinde das eben, sag ich mal, übertragen. War ja nur eine kleine Gemeinde mit, sagen wir, 25 Leute. Und mir ist an diesem Tag sowohl in der Predigt als auch hinterher, ich glaube bei 4 von meinen ziemlich vielen Glückwunschkarten, immer wieder derselbe Spruch begegnet. Und zwar Sprüche 3, Vers 19. Ist das 19? Stütze dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, so wird er deine Wege gerade machen. Oh, und das war mir zu der Zeit ein, das hat mich gepiekt, der Vers. Denn ich war auf meinen Verstand stolz. Der hat eben, und deswegen, also ich hätte mir diesen Vers nie ausgesucht. Logischerweise, geht nicht. Ja? Ich war ja, stolz ist vielleicht nicht das richtige Wort, richtig dankbar. Mir ist ja dadurch alles zugefallen in der Schule. Ich brauchte mich wirklich nie anstrengen. Der Stoff war für mich immer Wiederholungsstoff, weil ich gewohnheitsmäßig immer schon seitenweise weiter immer das durchgearbeitet hatte, und wenn das dann dran war, dann habe ich das nochmal gehört und dann wusste ich das längst. Ich konnte, wenn mich die Lehrer versucht haben, weil ich irgendwelchen Pipifax auch zwischendurch gemacht habe, irgendwann festzunageln, haben sie mir nur die Einsen noch zusätzlich dazu geschettert, weil ich habe manchmal bewusst irgendwas gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt wird er gleich wieder gucken und denken, ich habe nicht aufgepasst. Und dabei bewusst irgendwas anderes gemacht, dazugehört, und dann konnte ich natürlich immer die Antwort geben. Ich mache das heute bei meinen Kindern und die sind dann immer peinlich berührt, dass sie das nicht wissen. Weil sie nicht zuhören. Na gut, und dann verlässt man sich da drauf und sagt, das funktioniert doch gut. Und dann redet Gott rein und sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das hat mich ins Grübeln gebracht damals, habe ich gedacht, was nu? Also ich habe das nicht so umgedreht und gesagt, ach so, nun muss ich wohl doof tun oder so, bestimmt nicht. Aber es war eine Sache, die in mir angehakt hat. Da kann ich mich nicht drauf verlassen, sondern auf den Herrn. Na gut. Und später, als ich dann gemerkt habe, dass Leute, die mit einem sehr schwerfälligeren Verstand, deutlich schwerfällig, die in der Schule, also so aus meinem Alter, in unseren Gemeinden waren ja einige so, 2 Dutzend, etwa, und da waren welche, die ganz schwer in der Schule mitgekommen sind, die immer so beim Sitzenbleiben abgerutscht sind. Und ich habe mich denen naturgemäß überlegen gefühlt, wie meinen anderen Mitschülern. Ich habe denen auch geholfen, wenn es darauf ankommt, aber ansonsten dachte ich immer, ich bin was über denen. Und dann entdecke ich die Lebensfragen. Die machen, die meistern, die spielen. Und ich bin der letzte Versager, der die Aufgabe nicht besteht. Merk, Gott stellt mir dieselbe Aufgabe ein bisschen leichter, die wieder nicht besteht. Dann denke ich, nur langsam muss ich es aber hinkriegen. Noch ein bisschen leichter und krieg's wieder nicht hin. Und bei der 15. Verdünnung dann endlich packe ich es das erste Mal. Das war sowas. Mann, habe ich gedacht. Stimmt ja, man kann sich nicht auf den Verstand verlassen. Im Geist sind andere viel besser. Gehorsam, Glauben, Dinge, die wirklich zählen im Leben, die für mich auch wichtig waren. Da waren mir die anderen haushoch überlegen. Und dort habe ich verstanden, dass das ein frühes Reden Gottes war, mich nicht auf das verlassen, was ich dachte, was ich so fest habe. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie, bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Die Ausgangsinformation war ja, Weissagung lässt sich, ob sie denn auf Gott ausgerichtet ist oder ob sie denn aus der Quelle der Götzen oder Dämonen kommt, in der Art der Weitergabe nicht logischerweise unterscheiden. Toronto-Segen, umfallen. Auf was für Dinge man alles kommt. Jetzt so langsam fällt mir wieder ein, die Geschichten abbreche, fällt mir ein, was ich eigentlich sagen wollte. Wir hatten gestern Abend zum Schluss, dass Saul einfach hingefallen ist und dass die dann rumgelegen haben und geweissagt haben. Das sagt heute die Christenheit, ganz was Gefährliches. Seit 15 Jahren ist das ja schon bekannt. Die Leute fallen auf den Rücken. Segnungsgottesdienst. Ja. Da war ein Segnungsgottesdienst, der nicht ritualisiert war, sondern da gehörte das zum normalen Element. In dieser großen Gemeinde mit, ich glaube, über 1000 Mitgliedern. Segnungsgottesdienst. Und dann war jemand, denke ich mal jemand in Reisebruder, vielleicht auch die Ältestenschaft, und an einem Tag war die Kraft Gottes so stark, dass Leute umgefallen sind. Oh, Phänomen. Rumgesprochen, was Spektakuläres. Das ist im Christlichen nicht anders als sonst auch bei irgendwelchen Konzerten. Ein Event, jetzt ist was Besonderes. Habt ihr schon gehört? Vorige Woche war die Kraft Gottes so mächtig unter uns, sind die Leute umgefallen, gleich reihenweise. Muss man gucken. Naja, weil das so eine Gottesbewegung da ist, erkennbar, dann rennen noch mehr nach vorne. Und dann findest du, das habe ich nämlich schon miterlebt, wenn das dann so gemacht wird, findest du immer Leute, die helfen ein bisschen nach. Du findest das in beiden Richtungen. Bei den Leuten, die segnen und denken, Mensch, bei dem Nachbarn sind vorhin welche umgefallen, vielleicht muss man ein bisschen mal drücken. Und bei denen, die gesegnet werden, die sagen sich, oh, der andere, der hat bestimmt noch mehr von Gott gekriegt, der liegt jetzt dort und lacht oder betet oder sowas. Vielleicht könnte ich mich doch daneben legen, ja? Und dann ist diese Erwartung und dann schaukelt sich das so hoch. Und dann, verrückt wurde es dadurch, dass das dann als besonderer Segen um die Welt geschickt wurde. In Toronto ist es aufgetreten, dann hieß es der Toronto-Segen. Dann trat es auf in anderen Gemeinden und bis hier nach Deutschland, also zumindest in diesen großen Gemeinden, ich denke mal Stuttgart, biblische Glaubensgemeinde und sowas da. Ja. Und dann sagt man, also guckt euch mal an, die liegen da rum, dann gibt es natürlich immer so eine ganz Oberschlauen, die sagen, oh Moment, jetzt müssen wir gucken, ist das jetzt von Gott oder ist das nicht von Gott? Fällt dann einem auf. Hier steht, bei mir steht in der Bibel, und sie fielen auf ihr Angesicht. Aber die Leute, die da gesegnet sind, ja alle auf den Rücken gefallen. Dann muss das ja was vom Teufel sein. Das aber in den Stellen, wo es heißt, sie fielen auf ihr Angesicht, was anderes gemeint ist, nämlich, dass dort betende Leute waren. Oder dass zum Beispiel Daniel heißt, und ich fiel ich fiel auf die Erde, wie tot. Ja, da steht nämlich gar nicht, ob er nach vorne oder hinten oder zur Seite gefallen ist. Aber weil irgendwo steht, und er fiel auf sein Angesicht und betete an, heißt es, also nur das geht. Das ist, solche absoluten Meinungen sind immer ein Zeichen dafür, dass jemand die Bibel nur selektiv liest. Das steht hier, so muss es sein. Das habe ich noch nicht gelesen. Also gibt es das auch nicht, so nach dem Motto. Wenn man das ganze Spektrum sehen, dann gehört hinfallen, das sage ich mal ganz neutral, da gehört hinfallen einfach zu den Phänomenen, wenn geweissagt wird. Eben, 1. Samuel 10 und 1. Samuel 19 sind diese beiden Beispiele. Und das Letzte, was ich gestern erzählt habe, also gestern Abend, 1. Samuel 19 bei Saul, er zog seine Oberkleider aus und auch er weissagte vor Samuel und er fiel hin und lag halbnackt den ganzen Tag auf dem Boden. Und sie sagen, ach, ist der auch ein Prophet geworden? Heute würde man sagen, der ist besessen. Bestimmt ist das, geht es bei denen nicht mit rechten Dingen zu. Nochmal, die These heißt, ich kann an der äußeren Form nicht notwendigerweise, nicht zwingend unterscheiden, was dahinter steht. Es kann sich ein göttliches Phänomen, es kann sich ein satanisches Phänomen dahinter verbergen. Deswegen ist das, was wir morgen haben werden und so übermorgen, morgen wird dann langsam Zeit, so wichtig, die Inhalte des prophetischen Redens. Und das haben wir eben jetzt, heute Vormittag, dieses Beispiel, 1. Könige 18. Es geschah, als der Mittag vorüber war, weissagten sie bis zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert, aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Und natürlich kann man da sich vorstellen, dass das nicht so in, sag ich mal, geordnetes Weissagen ist. Dass das wirklich was mit Raserei zu tun hat, nur das Wort Raserei da hineinzusetzen, ist insofern Auslegung, weil im weiteren Text steht, dass sie sich sogar Ritze beibrachten. Also, die waren schon außer sich. Man, prophetisches Element im Islam, da gibt es eine Vertreter, also die Derwische, so nennen die sich. Der Derwisch, das ist der, das ist nicht der Prophet, also in dieser Lehrbefähigung wie zum Beispiel Mohammed oder ein Ausleger wie die Imame, sondern ein Derwisch ist einer, der wirklich ekstatisch den Islam lebt. Mit Selbstgeißelung, mit Durchstechen, mit sich den Kopf aufschneiden, dass möglichst viel Blut runterfließt und so weiter. Das ist so eine Form der Verehrung. Dort wird es auch deutlich, dass es götzendienerisch ist. Und wenn ich mal zurückgucke an die Auswüchse im Christentum, dann hatte man das bei diesen extremen Selbstzerstörungen von bestimmten Mönchsordnungen, Orden. Ja, diese Geißelungen, dieses Hungerfasten bis zum Sterben, ja, das haben sich Leute zu Tode gefastet im Mittelalter. Und auch heutzutage, das geht bis hin zu dieser Geschichte, diese berühmte Geschichte, die vorgestern in die Kinos kam, der Exorzismus der Emily Rose geht ja zurück auf diese, auf eine deutsche Begebenheit, also eine Begebenheit in Deutschland, wo eine junge Frau mit Sicherheit eindeutige Besessenheitsphänomene hatte, die gestorben ist durch ein Extremfasten. Also an den Kreislaufzusammenbruch während der Austreibung. Die war psychisch krank auch dabei, also die war angeschlagen. Und die, ich sage mal, die hat sich zu Tode gefastet. Und das ist das eigentliche, sagen wir, der eigentliche Skandal, dass die Begleitenden, also von den Eltern bis hin zu dem Priester, das nicht erkannt haben. Also diese natürliche Dimension einfach nicht im Blick hatten. Und ich finde den Film außerordentlich bemerkenswert, wir haben uns den ja mit der Jugendgruppe angeguckt. Der ist unglaublich realistisch. Also dort, dass man das Phänomen der Besessenheit so realistisch, wenig schauspielerisch, mit filmischen Mitteln umsetzen kann, hat mich echt beeindruckt. Das gibt es jetzt seit kurzem, habe ich gesehen, als DVD. Habe ich noch nicht gekauft, lag im Order-Center vor 14 Tagen. Eben, ich sage nochmal, alles was mit Bluten zu tun hat, also wo man sich ritzt, sind Opfer, sind Blutopfer. Ein Mensch, diese klassischen Selbstverletzer sind belastete Menschen. Ich sage nicht besessene Menschen, sind belastete Menschen, die so einen Druck in sich haben, den sie nicht beherrschen oder die so ihrem eigenen Körper entfremdet sind, dass sie sich Schmerzen zufügen müssen, um wenigstens ein bisschen da wieder Bezug zuzukriegen. Es gibt ja verschiedene Formen der Selbstverletzung. Das kann also das extreme Essverhalten sein, bis hin zu wirklich stumpfen Sachen. Wir haben mal jemanden gehabt, der hatte monatelang also eine dicke Hand. Von einem Arzt zum anderen, hierhin und dorthin. Die haben alles Mögliche vermutet. Bis, ich weiß gar nicht mal wer, ich glaube der Orthopäde hat gesagt, haben sie schon mal dran gedacht, dass diese schwere Verletzung sich derjenige selber beigebracht haben könnte? Wir haben das gesagt? Ich dachte, das hätte ein Arzt gesagt. Haben wir gesagt, ja. Und zwar hat sich dann rausgestellt, es hat sich fast die Hand gebrochen, und zwar regelmäßig. Schwer traumatisiert in der Vergangenheit und dann so dolle, heimlich immer geschlagen, dass die Hand extrem angeschwollen war, immer violett, und das ging über Monate nicht weg. Ja? Zu allen möglichen Ärzten sonst was geguckt. Diese stumpfen Selbstverletzungen sind schwer als solche erkennbar. Die offenen Ritzen, Schneiden, Verbrennen, die fallen dann stärker. Es geht bis dahin, dass manches, was als ein Selbstmordversuch gedeutet wird, in Wirklichkeit eine besonders schwere Form der Selbstverletzung ist. Wir haben schon Leute gehabt, da hat mal jemand, der hatte versucht, sich die Hand abzuschneiden. Dort geht das tatsächlich ins psychotisch-dämonische. Das fing so, also so mit der Hand sündigte er immer, das war ein Mann, der so, das war schon Jahre zurück. Also weil er sich selber befriedigt, hat er richtig versucht, also nicht bloß die Haut, richtig versucht, sich die Hand abzuschneiden. So eine tiefe Kerbe drin, also ganz krass. Selbstmordattentäter sind definitiv Besessene. Also ganz klar, das sind nicht belastet, das sind Besessene, die sich richtig, die weihen sich nämlich den Geistern. Ja. Das sind die Rufe, also das sind richtige, ich sag mal, das wird oft auch zelebriert. Also das Mordgeister, das sind, wer das nicht macht, die schaffen das nicht, sag ich mal nebenbei. Wer nicht, es gibt immer wieder mal welche, ein 15-jähriger Junge oder ein 50-jähriges Mädchen hat sich das Zeug um den Bauch gebunden und hat es nicht fertig gekriegt, das zu zünden. Also hat sich entdecken lassen. Das sind Enthusiasten, also die haben das so als Spinnerei gehabt. Da ist es, die sind auch normal. Die sind ziemlich gefährdet. Aber wer das tut, bei dem ist das eine Dämonisierung. Hat sehr häufig mit ganz massiven Ängsten zu tun, gerade bei den sogenannten Selbstmordattentätern in Palästina. Das sind also etwa zur Hälfte sind das eigentlich selber Gemordete. Das sind nicht wirklich welche, die das wollen, sondern die werden rekrutiert und die werden sogar programmiert. Und das geht bis dahin, dass sie das von ferne zünden. Also dass wer nicht überzeugt genug ist, der wird also eingepeitscht und dann wird gesagt, so, wenn du da bist, drücken wir dann drauf. Also da gibt's, naja. Also das ist das Perverseste, was es überhaupt gibt. Ja. Ich bin Leser von dieser neuen Zeitschrift View. So ein Ableger vom Stern. Das kommt einmal im Monat, wo, ich sag mal, eine reine Bilder illustriert. Und da ist fast jedes Mal, sind solche Dinge mit dabei. Und beim letzten Mal haben sie gezeigt, dass im Gazastreifen einen Jungen Palästinenser gelyncht haben, von dem sie vermutet haben, dass der ein Kollaborateur ist, also der, dass er mit den Israelis irgendwie zusammenarbeitet. Und das Krasse ist, die haben, ich habe das schon mal im Fernsehen gesehen gehabt, sowas passiert ja jede Woche ein paar Mal, dass sie irgendwelche Leute einfach umlegen. Das ist sowas von pervers, das wird richtig hochgeputscht. Ist völlig unerheblich, ob da was dran ist oder nicht. Wenn der Mob erstmal losgelassen ist, dann bringen die einen um. Und dann ist für mich das Faszinierende, dass man da nicht sich voller Entsetzen oder Abscheu abwendet, sondern nächste Bild war, also die ersten Bilder, wie sie den erschießen. Und das nächste Bild ist, wie eine Masse drumherum ist, auf dem man rumtrampelt, bis hin zu Frauen, die einfach auf den Toten dann, also auf den Hals treten, und Kinder, die irgendwo sich ein Handy genommen haben und sich das reinziehen. Also richtig daneben jubelnde Jungs. Das ist so eine abartig perverse, vertierte, satanische Sache, dass man, ich für mich ganz klar sage, diese Sache wird man nicht anders her als durch gnadenloses Abschießen. Also ich kann nicht so viel Verständnis haben, wenn man sagt, die Israelis müssen ruhiger oder vorsichtiger mit umgehen. Es stimmt nicht. Das sind Leute, denen man das Menschsein so ausgetrieben hat, dass du auch nur wie Hunde behandeln kannst. Wie tollwütige Hunde, nicht wie du kannst mit einem Hund gut umgehen. Aber einen rasenden Hund kannst du abknallen. Ja, im Iran, im heutigen Iran, dass es einfach so gemacht wird, dass die wenn dort einer gehängt wird, Autokran hingestellt auf dem Marktplatz, Schlinge um den Hals und dann wird das Ding hochgebaumelt. Und dann findet man das lustig, wie lange er dann noch da an der Schlinge zappelt. Habe ich, also kannst du sehen, es ist ganz normales Herangehen. Das ist Terror. Dort wird Gewalt ausgeübt auf Menschen. Das ist das, was dahinter steht, um Menschen in den Griff zu kriegen. Im Gegenzug, und jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Text, als diese Leute dann diese Götzenanrufungen machen, muss man ihnen zugutehalten, was auch bis auf den heutigen Tag nicht anders ist. Diese Auseinandersetzung auf dem Berg Karmel war eine Auseinandersetzung zwischen Überzeugten. Für Elia war das logisch. Es geht um den einen und lebendigen Gott. Und da können die dort Faxen machen, was sie wollen. Da wird sich nichts bewegen. Aber für die 450 Priester des Baal war das absolut klar, dass das nicht Götzendienst oder sowas ist, sondern das ist Gott. Und insofern ist das müssen wir uns zumindest darüber im Klaren sein, dass nicht diese assimilierten Moslems, die man hier hat, Hasam Tibi oder diese Islamwissenschaftler, die nicht, aber alle, die in den Ländern wohnen, völlig überzeugt sind, dass sie mit Allah einen wirklich realen Gott anbeten. Das ist ihre tiefe Überzeugung. Und man kann nicht sagen, diese Spinner, guck sie dir doch mal an, wie die Hühner die Arsch in die Höhe recken oder wie die Enten. Also, ist für mich immer wieder ein schreckliches Bild. Die Gebetshaltung. Wenn du ein Bild von einer Moschee hast, sieht aus wie ein Teich voller Enten. Alle nur den Arsch hochrecken. Wogegen mit aufgedecktem Angesicht Gott anzubeten. Also du siehst an dieser Haltung, was dahinter steckt. Ja? Das Islam bedeutet Unterwerfung. Wird eigentlich richtig erst verständlich aus dieser arabischen Kulturgeschichte, dass Menschen völlig auf Gedeih und Verderb ihrem Herrscher ausgeliefert waren. Klassisches Beispiel in der Bibel, wo haben wir einen Blick in diese orientalische Welt, in die Art des gesellschaftlichen Umgangs? Bei Esther, Buch Esther. Dass selbst die Königin auf Gedeih und Verderb dem, dem ihrem Herrn ausgeliefert ist. Dass niemand in seine Nähe kommen darf, das war ein Attentatsschutz. Aber das Gesetz der Perser und Meder war, niemand darf dem Herrscher nahen, ohne dass er gerufen ist. Und wenn er es macht, entscheidet er dir alleine, was mit ihm umgeht. Streckte ihm seinen Herrscherstab entgegen, darf er die Bitte sagen und überlebt. Macht er es nicht, ist er tot. Und genau diese Geisteshaltung ist die Geisteshaltung des Islam. Es gilt bedingungslos Unterwerfung unter Allah. Und die Chance, dass er dann gnädig ist, ist 50-50. Es gibt keine Regel. Es gibt keine Regel, was man tun muss, dass Allah gnädig ist. Es gibt eine Menge Regeln, warum man weiß, dass er nicht gnädig ist. Aber wenn man sich ihm auch völlig unterwirft, ist es absolut sein Ermessen, ob man dann davonkommt oder nicht. Es gibt nur einen Weg ins Paradies. Genau. Das Märtyrertum. Und das ist diese Abartigkeit dieser Religion. Und wenn man das dann verkaufen will, als ob das derselbe Gott ist, als sogenannte abrahamitische, ich wünsche Ihnen das ja auch. Weil im Gegenzug durch diese rigiden, wenn das nur noch wäre, sage ich mal, dann wäre es ja noch ganz gut. Aber durch diese rigiden Sexualvorschriften ist der Islam die Religion mit den perversesten Sexualpraktiken. Wann sie dürfen oder was. Also gräulich ist eben auch, dass diese extreme Verbreitung von Homosexualität und von Sexualität mit Tieren. Homosexualität ist offiziell verboten. Und ich hatte mal einen Chef, dessen Eltern haben noch zu DDR-Zeiten im Ausland gearbeitet, und hat seine Kindheit in Ägypten gehabt, und der ist von zahllosen Männern missbraucht worden. Das war aber normal. Also das, was die Bibel Knabenschänder nennt, das ist die Art von Sexualität, die sich dort jeder nimmt. Und das ist eine abartige Religion. Und wenn uns die heute und noch von Kirchenleitern verkauft wird, als ist das dasselbe, dann frage ich mich immer, in welcher Welt leben diese Leute? Fakt ist, diese Götzenpriester weissagen, und die Besonderheit ist, woran ist es eigentlich zu merken, dass ihr Gott der Falsche ist? Es passiert nichts. Da machen zwar die Priester großen Buhai, aber der, den sie anrufen, macht nichts, kann auch nicht. Er ist ja nicht Gott. Ja. Ja. Das finde ich auch krass. Also dieser Hohn des wirklichen Propheten, ich kann das gut nachvollziehen. Und zwar warum? Das ist kein lustiger Spott. Das ist Sarkasmus auf der letzten Stufe. Weil ich weiß, was in den Mann Gottes vorgeht, wenn man sowas vor sich hat. Das ist kein Spaß oder kein Wettkampf oder sowas. Dort geht es ja um das Leben von Menschen. Da geht es ja um das ewige Verderben von dem ganzen Volk. Da geht es darum, ob der Herr, ja, wirklich Gott ist, oder ob es dieser, den sie von ihren Nachbarn so übernommen haben, ob das wirklich was ist. Und weil es herrschende Abfall von Gott war, also das heißt die allgemeine Meinung, ist das da rübergewandert, ja? Das ist, was ich gesagt habe, das machen die Derwische. Und natürlich ist das ein Wunder, es ist ein Zeichen, wenn einer sich ein Dolch durch das Gesicht sticht und dabei keine Miene verzieht, außer wenn die Spitze innen nach außen drückt, aber nicht selber irgendwie Schmerz oder was empfindet. Natürlich ist das ein Zeichen. Dasselbe übrigens, wie das die Medizinmänner bei den Indianern gehabt haben. Ja? Dieser Sonnentanz der Sioux gipfelte doch darin, dass die sich haben an ihrer eigenen Haut aufhängen lassen. Ja, da wurden Lederriemen durch die Brustmuskeln gezogen und durch die Beine, und dann haben sie die hochgehängt und haben dann ihre Rituale unten drunter gemacht. Und dann sind die teilweise ausgeblutet, aber sie haben sich damit in Trance versetzt. Und das war dann der Moment, wo geweissagt wurde. Also das waren so die Höhepunkte indianischer Kultur. Kann man nachlesen übrigens bei den berühmten Indianerbüchern. Das ist so ihre Art des Kultes. Oder was man weiß, die Schamanen in Sibirien, also auch ganz hochgradige Leute, die können wirklich vorhersehen. Die betäuben sich mit einem Rauschtrank, Fliegenpilze oder irgendwas wird aufgekocht, in der Regel noch zusätzlich mit Alkohol und dann monoton irgendein Trommel oder ein Klappen oder irgendein rhythmisches Geräusch und dann treten die rüber. Und mittendrin, also in dieser Trance, kriegen die richtige Visionen. Dann werden die zu solchen. Nur nicht von Gott, sondern da wird den Dingen gezeigt. Wer mal den Film gesehen hat, Soweit die Füße tragen, das ist ja ein Dokumentarfilm über diesen russischen Heimkehrer, der von ganz drüben Kapteschnev, also am Pazifik durch ganz Sibirien gewandert ist und über den Iran dann hier zurück nach Deutschland kam. Und der wird irgendwo von, ich weiß nicht, von welchem Volksstamm da gefunden, in diesen Weiten der Tundra, halb verhungert und geheilt von so einem Medizinmann. Und das wird in dem Film relativ, also auch realistisch dargestellt. Dann hat er eine Vision dabei, der alte Opa, der dieser Stammesfürst, oder eben der Heiler von ihnen, und sagt ihm, was passiert. Und das ist Realität. Was ich sage, das ist Realität. Das ist nicht die Realität Gottes. Das ist das, was provoziert wird, was dann durch den Willen des Menschen gemacht wird. Also da war den ganzen Nachmittag, als diese Auseinandersetzung auf dem Kamel war Bewegung. Nur das Zeichen, was der Prophet Elia gibt, das vermögen diese Götzen eben nicht zu erfüllen. Baut einen Altar, legt einen Stier drauf. Ich baue einen Altar, lege einen Stier drauf. Und welcher Gott der Richtige ist, soll sein Opfer selber anzünden. Keiner geht da mit einer Fackel ran und zündet das an. Ja, und die tanzen stundenlang um den Altar und es passiert nichts. Und er sagt, holt Wasser. Und dann kippen sie 12 Eimer Wasser drüber. Rundrum ein Graben, steht Wasser drin. Und jetzt sollt ihr sehen, dass es einen Gott im Himmel gibt. Und dann ruft der Gott an und dann fährt Feuer vom Himmel und verzehrt das. Das kann sie nicht machen, das kann man auch nicht wiederholen und kann sagen, also Elia hat das gemacht, nun wollen wir mal Experiment machen. Wir laden mal Güles Bruder ein, der ist ja schließlich Mohammedaner, und dann gehen wir hier mal draußen auf den Berg und dann machen wir mal, und dann wollen wir mal so lange beten. Und das war diese Situation. Gott gab ein Zeichen. So viel zu informieren. Ne? Dann möchte ich mal weitergehen. Dieses was ich gestern Abend sagte, möchte ich nochmal erneuern. Also erstmal, was nicht geht, wann solche prophetischen Reden gehen, nicht bei falschen Göttern. Übrigens ist das der eigentliche Grund, ich sage euch das mal, Lieben, das ist der eigentliche Grund, warum sich Gläubige nicht wagen, mit prophetischen Impulsen in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn nicht ein Reinigungsprozess stattgefunden hat. Solange ein Mensch, solange ein Gläubiger noch kompromittiert ist, solange er, ich sage es mal so, noch Türen offen hat, solange bei jemandem, der sich zu Jesus bekennt, nicht wirklich Erneuerung stattgefunden hat, Abkehr von der Sünde, Abkehr von zweifelhaften Praktiken, solange hat derjenige Mühe, einen geistlichen Impuls zu geben, weil in ihm drinne die Furcht ist, und die ist ja berechtigt, dass das nicht Gott sein könnte. Oder ich sag's mal ganz platt. Versagensangst, wenn einer sich nicht traut, in den Eindruck von Gott weiterzugeben und sich das grundsätzlich nicht traut, sondern so ein Grundversagen hat, ist ein ziemlich sicherer Hinweis, dass dieser Mann belastet oder dieser Mensch belastet ist. Weil die fremden Götter in ihm, die Dämonen in ihm, den Glauben verhindern. Und deswegen gehört das ausdrücklich mal hier mit dazwischen. Ein Mensch, der von Gott berührt ist und der ungeteilten Herzens ist, der weiß einfach, wenn Gott ihm was sagt, und der teilt das auch mit. Der ist sicher in Gott. Während so hin und her gerissene Menschen, die überhaupt nie sicher sein können, man daraus ableiten kann, dass dort was in ihnen noch Raum hat. Das kann manches Mal Zweifel sein oder sowas. Also in der Regel ist es nicht wirklich ein Besetztsein, sondern ein fehlendes Unterscheidungsvermögen, dass Menschen nicht konsequent genug lügenhafte und böse Stimmen in sich abweisen und deswegen nicht unterscheiden können, ob Gott zu ihnen redet oder ob sie selber was denken oder ob ihnen Gedanke vom Teufel eingegeben wird. Und solange das ein Mensch nicht unterscheiden kann, scheitert er regelmäßig in der Ausübung von Geistesgaben. Ja? In der Schreibweise. Also, das kann man synonym benutzen. Wenn ich es ganz wörtlich mache, dann ist eine Belastung etwas und eine Besetzung jemand. Belastet ist ein Mensch, der einen Rucksack auf dem Buckel hat, und besetzt ist jemand, dem einer auf dem Buckel sitzt. So könnte man sagen. Also, um das ganz ernst zu nehmen, ja. Es gibt belastete Menschen, denen ist was angehängt worden, und es gibt besetzte Menschen, denen hockt wirklich etwas auf dem Leib. Und da haben wir nochmal eben 1. Chroniker 25 von Jedutun, die Söhne Jedutuns, Gedalia, Zeri, Jesaja, Hashabja, Matitja und Shimi, zusammen 6, unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der mit der Zither weissagte, um den Herrn zu preisen und zu loben. Bitte? Das ist eine andere Art von Musik. Das ist nicht Lobpreis, sondern mit der Zither weissagen. Ich habe meinen Mann erlebt. Ich kenne jemanden. Der hatte eine verantwortliche Position im Reich Gottes und eine besondere Berufung für diese damalige besondere Zeit in der DDR, also um die Wende herum, als dieser geistliche Aufbruch war, hat dieser Mann große Konferenzen geleitet. Und ich habe sowas mein Lebtag noch nie gesehen. Der Mann konnte und da kann bis heute 3 Gitarrengriffe. A, D und G, glaube ich. 3 Griffe. Und hat mit diesen 3 Griffen regelmäßig Versammlungen mit 300 Leuten in den Lobpreis geführt. Das war ein Mann, der mit der Gitarre weissagte. Ein eher einfacher Mann, also beruflich war er zwar hochstehend, aber sein ganzer Umgang sehr einfach, der hat das in den Dienst Gottes gestellt und der hat jedes Lied, was dran war, anführen können. Und was er nicht konnte, war auch nicht dran. Das kann ich so ganz klar sagen. Es war ihm möglich, eine Gemeinschaft in die Gegenwart Gottes zu führen mit diesen 3 einfachen Griffen, dass man nur staunen kann. Das ist für mich wie hier, der mit der Zither weissagte. In die Gegenwart Gottes zu führen mit solchen einfachen Mitteln. Ja, das ist eben nicht Lobpreis. Wenn wir das genau beachten, die andere Geschichte hieß ja, die Schar von Propheten, die von der Höhe herabkommt und vor ihnen her Harfe, Tamburin, Flöte und Zither. Und sie werden weissagen. Das ist ein richtige Band. Aber dieser Mann hat ein einfaches Instrument und führt damit in die Gegenwart Gottes. Also auch diese Art prophetischer Begabung. Kann es geben, das muss ich immer dazu schreiben. Das ist also nicht klassisch Musik, sondern... Also das soll grün sein, muss man sich mal so denken. Geistliche Liedermacher oder... ich nenne es einfach mal so. Lobpreisleitung. Das sind eben nicht Leute, also die prophetisch den Lobpreis leiten, sind eben nicht Leute, die durch ihre musikalischen Fähigkeiten bestechen, sondern die musikalische Grundkenntnisse haben und auf eine erstaunliche Weise damit Wirkung und zielenweise mit einfachen Mitteln helfen, Gott zu begegnen. Dann nächstes Beispiel aus dieser Fülle, einfach mal ein paar raussuchen. Im Buch Esra haben wir eine Besonderheit, und zwar im Kapitel 5,1 und Kapitel 6,14. Ich lese das bloß mal so vor. Und der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Ittos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Und zwar im Blick auf den Tempelbau. Als die zurückgeführt waren aus der babylonischen Gefangenschaft, gab es ja dann ohne Ende Schwierigkeiten. Gleich am Anfang, das war noch vor der Zeit Nehemias, als die Stadt wieder geschlossen wurde und die Mauern aufgerichtet waren. Am Anfang waren also diese, erstmal der Tempel zu bauen. Und das heißt, sie waren so entmutigt, zwischendurch ruhte die ganze Geschichte, weil alle Häuser zerstört waren. Dann haben die Leiter des Volkes angefangen, sich selber lieber was zu bauen und die Sache Gottes liegen zu lassen. Und da kamen diese beiden Propheten, und das ist wirklich eine Besonderheit. Und es steht dann wieder im Geschichtsbuch Esra 6,14, so bauten die Ältesten der Juden, und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Iddos. Und sie bauten und verendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und Darius und Artasasta, des Königs von Persien. Das ist, soweit ich das sehe, das einzige Mal in der Bibel, wo zwei unterschiedliche Propheten ein und denselben Auftrag haben. Beide Prophetenbücher finden wir ja in der Bibel. Haggai ganz kurz, 3 Kapitel, und Zacharja mit 12 Kapiteln. Haggai für mich ein hochspannender Text. Lohnt sich, den Propheten Haggai zu lesen. Weil der ein ganz wichtiges Grundprinzip, auch so eine Art Definition bringt. Seine Botschaften waren ganz kurz. Das steht immer an dem und dem Tag des und des Monats. Ganz genau, als ob dieser Mann ein Tagebuch geführt hat, wann Gott was zu ihm gesagt hat. Und die Besonderheit, das was mich auch von Jugend an bewegt, ist, dass er folgende Geschichte als Vergleich gibt. Und das ist bis heute für uns wichtig, einfach mal zu wissen. Es sind sogar nur 2 Kapitel. Am 24. des 9. Monats im 2. Jahre des Darius geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten Haggai also. So spricht der Herr der Herrscharen. Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, siehe, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Kleides trägt. Heiliges Fleisch, was war das? Also nur die Priester haben heiliges Fleisch getragen. Was ist der Zipfel des Kleides? Die hatten ja diese langen Obergewänder. Und die dienten gleichzeitig als Transportmittel. Das gibt's heute nur noch bei solchen, weiß ich nicht, wie die Dinge heißen, Sweatshirts oder so. Meistens sind die mit Kapuze und haben vorne so einen eingebauten Reißverschluss. Sind meistens so eine dicken Shirts. Die haben wie so eine eingebaute Brusttasche. Sieht aus wie ein ganz normales Teil und du kannst in dem was tragen. Du hast praktisch einen eingebauten Brustbeutel. So haben die damals ihre Gewänder verwendet, gleichzeitig als Transportmittel. Die haben also nicht noch mit einem Sack da über die Schulter gegangen, sondern dieses lange Leinengewand konntest du an den Zipfeln so einbinden. Und wenn sie was getragen haben, dann brauchten sie es nicht in der Hand durch den Staub und die Fliegen tragen, sondern war das in dem Gewandbausch. Und die Priester, wenn die heiliges Fleisch getragen haben, das war das, was Gott geweiht war. Und es gab bestimmte Opfer, die mussten, also die wurden als Brandopfer dargebracht und die wurden ganz verbrannt. Und es gab andere Teile, die wurden ebenfalls Gott geopfert und ein Teil davon war praktisch zur Ernährung des Priesters. Und das war geweihtes Fleisch, das gehörte Gott. Und der Priester, weil der in der Sache Gottes beschäftigt war, hat davon leben dürfen. Und dann haben die das in ihren Gewandbausch eingebunden. Und da heißt es, fragt die Priester, was das Gesetz Gottes sagt. Wenn jemand solches Fleisch, heiliges Fleisch trägt und er berührt mit dem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine andere Speise, wird sie durch diese Berührung heilig werden? Und die Priester antworteten und sprachen nein. Und Haggai sprach, wenn aber ein wegen einer Leiche Verunreinigter alles dieses anrührt, wird es unrein werden. Ganz klar, nach dem Gesetz des Mose, da waren ja diese Reinheitsvorschriften, und wenn einer ein Aas berührt hat oder wenn einer eine Beerdigung hatte, dann durfte er an dem Tag nichts von diesen, also sagen wir, keine Speisen berühren, dann wurden die für diesen Tag unrein, bis er sich am Abend gewaschen hatte. Ganz klare hygienische Hintergrund, aber eben auch eine geistliche Bedeutung. Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein werden. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und was sie dort als Opfer bringen, ist unrein. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von dem heutigen Tag an aufwärts, ehe Stein auf Stein gelegt worden ist am Tempel des Herrn. Bevor dieses geschah, wurde alles zerstört. Aber von heute an soll alles gelingen und es soll sich vermehren. Dieses Grundprinzip, dass es eben nur ansteckende Krankheiten, keine ansteckende Gesundheit gibt. Man kann sich bei der Unreinheit eines anderen Menschen nur anstecken. Ich sag's mal so. In ein heutiges Sprichwort umgewandelt heißt das, schlechter Verkehr verdirbt gute Sitten. Wenn ein Gott geweihter Mensch mit Lästerern zusammen ist, ist die Chance, dass der Gottgeweihte zum Lästerer wird, größer, als dass die Lästerer zu gottgeweihten Personen werden. Es sei denn, Gott selber bestimmt das so. In dem dort was Heiliges an sich aufgerichtet worden ist, nämlich der Tempel, da sollte sich grundsätzlich was ändern. Ich übertrage das mal als Bedeutung für uns. Oft wird gesagt, wenn die Christen nur sich mehr anstrengen, wenn die noch mehr sich um Leute kümmern, die auf dem falschen Weg sind, wenn die sich regelrecht aufopfern, dann hat das irgendwann schon Erfolg. Das stimmt nicht. Entweder Gott rührt jemanden an, das ist ja oft so in Familien, dass man sagt, ach ja, dein Sohn, der trinkt. Also du musst dich unbedingt kümmern. Und wenn der dir Geld nimmt, steht ja schließlich in der Bibel, fordere nichts zurück. Und wenn der dich ausnimmt wie eine Weihnachtsgans, dann sei bloß noch glücklich und zufrieden. Und das stimmt nicht. Wenn man meint, mit lauter immer mehr Aufopferung was Gutes zu erreichen, das geht nicht. Aber Böses ist auf diese Weise, bricht dann ein. Was Schlimmes, das infiziert das andere, was eigentlich neutral ist. Und deswegen sollte dort eine Trennung vollzogen werden. Es sei denn, Gott selber macht grundsätzlich was Neues. Oder wieder ganz einfach auf unsere Lebensumstände zurückgebrochen. Wir können uns zu Tode lieben und sind zum Schluss frustriert, dass es keinen Erfolg hat. Gott fordert nichts davon von uns, sondern er will, dass er selber Menschen verändert. Dass sich jemand ihm weiht. Und wir stehen höchstens dazwischen mit unseren Bemühungen. Mit noch mehr Aufopferung und mit noch mehr Zuwendungen, mit noch mehr Nachsicht und was so was man alles so machen kann. So. Diese beiden Propheten jedenfalls dienten zusammen. Dann haben wir ein weiteres Beispiel, was nicht geht. Also, prophetisches Reden geht nicht, wenn man falsche Götter anbetet. Und prophetisches Reden geht definitiv nicht. Jesaja 28, Vers 7. Auch diese wanken vom Wein und taumeln vom Rauschtrank. Priester und Prophet wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein, taumeln vom Rauschtrank. Sie wanken beim Weissagen und torkeln beim Rechtsprechen. Das ist eine Sache, ich nenne das mal so Alkohol und Drogen. Das, was für die Heidenpriester durchaus eine Methode ist, um sich in eine andere Bewusstseinsebene zu bewegen, ist absolut tabu, und zwar absolut tabu für Leute, die im Auftrag Gottes unterwegs sind. Das heißt nicht zwangsweise, dass jemand, der Prophet ist, nur ein lebenslanges Abstinenzgelübde abgelegt haben müsste. Aber es sagt Folgendes, und das ist ganz wichtig, weil das nämlich wirklich ganz praktisch wieder was für unsere Familien zu tun hat. Gerade in christlichen Familien wird man ja immer wieder mit dem Anspruch konfrontiert, dass der Mann sagt, ich bin hier das Haupt, das, was ich sage, gilt auch. Schließlich bin ich an der Stelle Gottes, zumindest fühle ich mich manchmal so, und wenn die Familie ordentlich laufen soll, dann müsst ihr machen, was ich sage. Das stimmt in der Sekunde nicht mehr. Ich sag mal grundsätzlich, von ein bisschen Überheblichkeit abgesehen, ist das grundsätzlich nicht ganz falsch. Ich habe es ja bewusst so auf die Spitze formuliert. Ja? Also ich als Mann habe alleine das Sagen und ihr müsst machen, was ich will. Aber in dem Moment, wo ein Mann trinkt, gilt das nicht mehr, denn dann wird er zum falschen Propheten. Und das sage ich mal denen, die das haben, also oder hatten, trinkende Männer, die noch mit dem Anspruch aufgetreten sind, dass sie Recht haben, sie sind ja schließlich die Männer und von Gott dahingestellt. Diese und eine Menge anderer Stellen, ich könnte die jetzt raussuchen, ich habe mir die extra anders gemarkert, dass Trunkenheit, und es meint nicht, dass man so besoffen sein muss, wie das hier beschrieben ist, dass man taumelt, sondern sobald die Wirkung des Alkohols auf den Lippen des Propheten ist, ist er ein falscher Prophet. Und insofern kann man sich auf deren Wort nicht verlassen. Vielleicht hilft das mal zu verstehen, warum das nicht funktioniert hat. Solange, und das ist, da gibt's unendlich viel Frust, gerade so im Blaukreuz-Rahmen, weil man ja wenig Hilfestellung gibt. Warum ist das, wie ist das dann, wenn ein Mensch aufhört zu trinken, ist er dann wieder ernst zu nehmen und so weiter? Ja? Eigentlich ja, eigentlich sagt es. Aber genau das wird ja vernebelt. Beim Trinkenden wird eben der Verstand vernebelt. Das ist ja das Tragische. Dass er das auch echt nicht mehr merkt oder zur Drogen konsumiert hat. Nein, ich habe das doch eben erklärt. Deine Frau kann das bestimmt nochmal so wiederholen, wie ich das gesagt habe. Es heißt nicht notwendigerweise der lebenslange Alkoholverzicht. Aber das bedeutet, dass immer dann, wenn ich den Anspruch erhebe, Dinge Gottes zu reden, ich niemals unter dem Einfluss von Alkohol stehen darf. Das sagt es. Und das Verwirrende ist, ich sage mal, gerade wenn jetzt, gerade in einer christlichen Familie, wenn dort getrunken wurde und sowas aufgetreten ist, der Mann weiß es vielleicht noch gar nicht mal, dass das dann immer falsche Prophetie ist. Der meint immer noch, die hören bloß so nicht auf mich. Die Frau hat ein schlechtes Gewissen und sagt, ja, eigentlich muss ich doch auf meinen Mann hören. Aber irgendwo sagt ihr Menschenverstand, das passt ja nicht. Wenn er betrunken ist, wer weiß, was er alles schon erzählt hat. Oder gefordert hat, oder wollte, dass es so oder so gemacht wird. Wenn der Mann dann nüchtern wird, dann irritiert es ein zweites Mal, Es gehört nämlich echte Selbsterkenntnis dazu, dass man den Unterschied hinkriegt. Ich sage mal, der Trinkende nimmt sich ja immer gleich wahr. Ob der trinkt oder nicht trinkt, er ist immer er selber und was er sagt, passt für ihn. Er merkt nicht, was er in der Trinkzeit für andere Dinge geredet hat. Sprüche 8 oder so, da steht, also du wirst seltsame Dinge sehen und dein Mund wird verworrenes Zeug reden und sowas. Aber merkt nicht, der Betroffene merkt es nicht, solange er oder unter Drogeneinfluss steht oder sowas. Ja? Für ihn ist das die Realität. Und die Schrift sagt uns, dass immer dann, wenn jemand unter Drogeneinfluss steht, er damit automatisch zum falschen Propheten wird. Und deswegen geht ein sich anvertrauen, ein partnerschaftliches oder eheliches sich anvertrauen, tatsächlich auch erst wieder, wenn man weiß, der Mann hat sich mit der Zeit seiner falschen Prophetie, oder die Frau, sind ja nicht nur Männer, sind ja auch Frauen, hat sich mit ihrem falschen Reden, hat sich davon endgültig abgewendet und ist auf einem neuen Weg und lernt auch Neues zu reden. Dann darf man auch nicht diese, falschen Prophezeiungen von früher wiederholen. Und es ist ja auch im Inhalt zu merken, dass es falsche Prophezeiung ist. Du taugst nichts und es liegt immer alles an dir. Oder was dann so eine für Sprüche kommen, die sich wie so ein Berg auf einen häufen. Also auch richtige Lügenprophezeiung. Letztlich hat einer erzählt, ich hatte getrunken, gar nicht viel, aber das hat er immerhin klar gesehen, und dann habe ich mich in den Wahn reingesteigert, dass meine Frau mich betrügt. Also war erstaunlich, dass der Mann das nachher richtig als Wahn auch sehen konnte und erklären hat. Und er hatte gesagt, und dann habe ich gedacht, wenn sie mich betrügt, dann hat er noch mehr getrunken. Und je mehr er getrunken hat, umso schlimmer wurde dieser Wahn. Bis es zum richtigen Zusammenbruch kam. Und dann hat die Frau ihm wirklich geholfen und das hat ihm wiederum geholfen. Also die Frau hat dafür gesorgt, dass er in die Klinik kam und so. Und daran hat er gemerkt, dass sie sich um ihn bemüht und dass es so ja nicht sein kann. Aber das ist eher selten, dass ein Mann das dann merkt. Also dass er wieder auf die normale Ebene zurückspringen kann. Andere bleiben da regelrecht drauf hängen. Das hat ein Stückchen auch mit der Persönlichkeit zu tun. Das hat mit dem zu tun, was wir eigentlich vorgestern und die Tage vorneweg hatten. Das hat selbst mit Familien zu tun. Also Familien mit einem prophetischen Element haben eine gewisse Chance, wenigstens in der nächsten Generation noch Propheten hervorzurufen. Also Zacharja, der Sohn Iddos, Iddo war ein Prophet, ja, wenn ihr euch erinnert. Da gibt es immer wieder solche Fortsetzungen. Als ganz stumpfe, also eigentlich sagt man mediale Typen. Sensibel ist so ein breit gefächerter Begriff. Mediale, also die ein feines Gespür haben, also auch für die Dinge, die dahinter sind. In gewisser Weise kann man sagen, ja, medial, also die sich, wenn sie auf der falschen Seite sind, als Medium eignen. Und deswegen ist so eine Gefahr, deswegen ist es wirklich so wichtig, unbedingt auf diese beiden Sachen zu achten, unbedingt bei Gott festzumachen und ein reines Leben zu führen, weil wegen dieser, Grundsensibilität, der Teufel das gerne besetzt und möglichst vorneweg schon benutzt, um eine Persönlichkeit zu kompromittieren, um den unmöglich zu machen. Denn wenn einer erst als Wahrsager unterwegs ist, wer soll ihm dann noch glauben, dass er, wenn er ein Prophet Gottes geworden ist, was seine eigentliche Berufung wäre? Ja, das lesen wir auch nicht, dass die Propheten groß Leute sind, die außen, die vorneweg Heidenpriester waren. Ich würde es fast sagen, ja, weil die Gefahr, dass er das nicht unterschieden kriegt, sehr groß ist. Wir haben ja gerade so eine Erfahrung gemacht, ne? Eine Frau, die eine klare, die eine prophetische Sicht hat. Das ist sofort zu merken. Wiedergeborene Frau. Die früher tief in Satanismus verstrickt war, die sich davon losgesagt hat und die im Blick auf das, was sie selber erlebt hat, absolut klar steht. Aber im Blick auf andere Phänomene unglaublich schwimmt, wo man sagt, wie geht sowas? Ja? Also wo man merkt, da ist was verletzt gewesen. Das ist sehr unterschiedlich. Also den kann man sich rufen, den kann man geerbt kriegen, also vererbt kriegen, und der kann auch bewusst weitergegeben werden. Das ist ja die klassische Art, also zum Beispiel die zauberische Heilerei, also das Besprechen, funktioniert ja so, dass das übertragen wird. Immer gegengeschlechtlich, von einer Generation zur nächsten, also Mann übergibt es eine Frau einen Mann und so, gibt es bestimmte Regeln, die bedeuten eigentlich nichts, sage ich mal nebenbei. Das ist nur um die, ich sage mal, das ist das Drumherum, was diese Spannung erhöht. Ja. Deswegen sind ja Leute, die so auf dieser Ebene also hoch angebunden sind, so versessen drauf, das vorneweg weiterzugeben, weil die sonst nicht sterben können. Der Geist kann das nicht ertragen, ohne Körper zu sein. Deswegen, also hier sagt man, die können nicht ab. Also Besprecherinnen, die können nicht sterben. Man weiß das. Letztlich hat mir mal jemand erzählt, jemand aus seiner Verwandtschaft hat das nicht aushalten können, weil irgendeine Tante oder was nicht sterben konnte. Die wussten, die konnte sowas und der das gerne übernehmen wollte, der, ich sage mal, gehörte von der Generationsfolge nicht dazu. Und die Tochter von dieser Frau hat verhindert, also die Tochter von der Besprecherin, weil die so viel Elend schon ihr Leben lang mitgemacht hat, hat verhindert, dass irgendjemand in das Sterbezimmer dieser Frau kommt, weil sie nicht wollte, dass das übertragen werden kann. Und die Mutter hat sich, ich weiß nicht, 2 Wochen grausam gequält und konnte nicht ab. Also, irgendwann ist es trotzdem. Der wartet, auf wen er dann sich aufsetzen kann. Der wartet, bis ein anderer ihn mitnimmt. Weißt du, diese Geschichte von Jesus. Wer sagt, was sagt die Schrift? So ist das. Genau das ist der Punkt. Und sucht, und wenn er findet, was leer ist, nimmt er 7 andere, die schlimmer sind als er, mit und geht da rein. Ja, er holt sich dazu. Ja, ja. Das heißt, so, ich sag mal, so ein vagabundierender Geist kann von den anderen, ich sag mal, der nicht so bedeutsam ist, nicht so schlimm ist, gebeten werden, in eine Person zu kommen, die offen ist dafür. Ich sag's ja mal andersrum, ihr Lieben. Wir haben ja vor ein paar Tagen ein Beispiel gehabt, wo das auch andersrum so ist. Elia, der Geist des Propheten Elia, wurde auf Elisa gelegt. Das ist eigentlich das Normale, sag ich mal so. Wenn ich so will. Ich sag mal, ich bin scharf drauf auf den Geist eines bestimmten Propheten. Nein, ich habe Gott seit langem gebeten, habe gesagt, Herr, wenn du diesen Diener wegnimmst, wir sind befreundet, und mich für würdig hältst, ich wäre bereit. Das ist wirklich, also das ist so, ich möchte Umgang mit solchen Leuten pflegen. Weil man lernt eben nicht nur mit dem Verstand, sondern auch man nimmt im Geist auf von ihnen. Was ich hier weitergebe, ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen oder meine eigene Erfahrung. Da fließt eine Menge von Gottesmännern ein, von denen ich gelernt habe. Ja, klassische Beispiel. Und dann nicht anschleichen. Ich habe mir sowas. Unwissenheit ist die sicherste Methode, wie man sich mit solchen Dingen einhandelt. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis und meint nicht aus Mangel an Wissen, sondern aus Mangel an Erkenntnis, an Mangel an Offenbarung Gottes. Ich habe die Geschichte doch oft erzählt. Die meisten werden sie schon kennen. War wiedergeboren, mit dem Geist getauft, Mitarbeiter in diesem Dienst. Und es wurde, zu DDR-Zeiten war es nach Klaus Kreuzer und Agas, es wurde ernst genommen. Diese geistliche Dimension wurde ernst genommen. Das heißt, man hat da nicht jeden rumexperimentieren lassen. Und es war mir von Anfang an bewusst, wenn man mit bösen Geistern zu tun hat, das ist also kein Spaß oder keine, wo ich sage, naja, stell das Glas hier hin oder dorthin. Das ist ja egal. Ja. Aber da begegnet man in der Wirklichkeit. Na gut, wenn man mit Suchtkranken arbeitet, weiß man auch, was das heißt, so einer Wirklichkeit zu begegnen. Kommt wieder meine Besinnungswoche, auf der ich wieder oder noch Mitarbeiter bin, also vor der, von der ich gestern Abend erzählt habe. Und ich habe vorneweg hier die ganze Gegend immer abgegrast. Ich bin von Dorf zu Dorf gefahren und von Pastor zu Pastor, um zu gucken, ja, ob er noch jemanden kennt, den man da mitnehmen könnte. Weil ich überzeugt war, dass Gott ja alle Leute retten will und retten kann. Man muss ihm nur da vor die Füße packen. Und dann heißt es hier in einem der Dörfer hinten, so ein Ausbau, ja, da ist eine Frau ganz schlecht dran, also ganz wert, eine schlimme Alkoholikerin. Und dann der, die vermittelt hat, sage ich, dann muss man mal mitkommen. Weiß ich, finde mich da nicht zurecht, ja, damals waren ja die Wege noch nicht so ordentlich ausgebaut, müssen wirklich Auto halb auseinanderfallen. Ja, hat er gesagt, der Mann, du, der ist ein Besprecher. Das erzählen sie ja alle, das ist ein Schäfer. Naja, dachte ich, genau richtig. Ja, dem Starken ins Haus zu brechen. Und dann kam er dahin und da der Kerl so knappe 50, die Frau auch, die lag komatös rum. Und das sah man am Haushalt, das war nicht der erste Tag, also die lag da schon monatelang. Getrunken. Der Mann böse, richtig so bösartig. Und dann habe ich gefragt, kann ich die Frau mitnehmen? Und so, nimm sie mit, brauchst du gar nicht wiederbringen. Na gut, habe ich sie mitgenommen. Und dann fahr ich mit der auf der Besinnungswoche noch einen Schwung andere Leute. Und zu jeder Bibelverkündigung lag die Frau flach. Die konnte noch zum Essen kommen, aber kam zu den Bibelarbeiten, kam sie nicht mehr hoch. Solche Herzbeschwerden. Die ist so schlecht geworden, dass die nicht hochkam. Tja, die Besinnungswoche bloß 10 Tage, 40 Leute dabei, das ist ganz eng gepackt. Nach einer Woche war ich so unruhig, ich habe gesagt zu dem Leiter, müsst die Frau nicht mal holen. Abends wieder einen Tag weg, wieder einen Abend vorbei. So ein wichtiges Thema, habe ich gedacht. Dann hat die das jetzt schon wieder verpasst. Mann, da habe ich den Leiter bekniet, habe gesagt, du kannst doch nicht einfach die Leute so liegen lassen. Ich bringe sie hierher und du lässt es einfach zu, dass die nicht mehr hochkommen. Wir müssen über die Leute beten. Der war so kurz und sagt, mach du doch. Lass mich zufrieden. Er hatte so, abends ab um 10 gibt es keine Seelsorge mehr. Die Nacht ist die Zeit des Teufels und da wird, also lauter so eine Regeln hat ja alles was Gutes, aber es hat ja ich konnte mich damit nicht zufrieden geben. Ich habe gedacht, alle Regeln hin und her, wenn die Frau dann wieder nach Hause fährt, dann säuft die weiter, was soll das bloß, ja. Und weil ich nicht aufgehört habe zu nerven, dann hat er gesagt, na dann bete du doch mit ihr. Ja, darf ich? Naja, los. Na, wie auch ich rein in das Zimmer gestürmt. Kommen Sie. Wir beten mit ihnen, dass dieses aufhört bei ihnen, dass sie wieder normal leben können. Nun, die Frau hat sich auch hochgerappelt. Da sind wir hoch in das Leiterzimmer gegangen. Er, der Leiter, ich und noch zwei. Und die anderen beiden sowieso skeptisch. Das Dämonenaustreibung galt immer als Spezialgebiet des Leiters. Also bloß nicht mit sowas. Also groß Respekt vor dieser Sache. Und ich, so jung und forsch, wie ich damals war, die Frau vor mir aufgebaut und dann, im Namen des Herrn Jesus gebiete ich, dass diese Dämonen ausfahren. Und in dem Moment, wo ich das sage, sehe ich, wie sich ihre Augen verändern. Die hatte ganz kleine stechende Pupillen, hat man, inzwischen kann ich viel an den Augen sehen. Die Augen werden normal und mir läuft durch beide Hände wie ein extremer Stromschlag. Ich bin umgefallen, also richtig wie, als ob ich an eine Starkstromleitung, Bahnleitung mit 20.000 Volt oder was fasse. Sowas, und ich merke, wie das durch die Arme durchgeht und bei mir oben raus. Und durch diese Gewalt ist mir innerhalb einer Sekunde schlecht geworden, ich bin umgefallen, denn im Umfallen hat sich meine ganze Haltung geändert. Bis dahin, ich sage mal, mit einem halben Auge habe ich auf die anderen geschielt, beim Beten habe gedacht, ihr wollt nicht. Und im nächsten Moment, beim Fallen schon, hoffentlich beten die Brüder. Und dann, wie er das immer gesagt hat, haben sie gebetet wie die Weltmeister. Naja. Das waren diese Geister, die aus ihr ausgefahren sind. Und er hat gesagt, ja, hinterher. So, dann, die Frau war glücklich, die konnte jeden Abend und jeden vor, sie konnte zu allen gehen, ist trocken nach Hause gefahren. Die Alte wird sie wahrscheinlich trotzdem fertig gemacht haben. Heute würde ich die sofort in so ein Haus nehmen, dass die da geschützt sind. Dann hat er mich zusammengeschissen. Hat er gesagt, was machst du denn für ein Blödsinn? Wo in der Bibel steht, dass man beim Dämonen austreiben die Hände auflegt? Das macht man beim Segnen. Du musst dich so hinstellen, das sind... Natürlich macht man das nicht. Aber heute kann ich es machen. Pa, weißt du warum? Nein. Erstmal habe ich dort verstanden. Also, andersrum. Die Mitbrüder waren geschockt. Einer hat dann hinterher gesagt, irgendwas muss mit dir nicht stimmen, wenn du umfällst. Und ich wusste, das stimmt nicht. Sondern ich hatte nur Freude. Ich habe gedacht, ha, endlich. Ich habe nur gesagt, im Namen des Herrn fahrt aus. Und es ist alles raus. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe am Strom angefasst. Gut. Muss ich nicht. Steht tatsächlich nicht. Legt die Hände auf. Im Gegenteil. Es steht, legt die Hände nicht jemanden schnell auf. Und habt nicht Teil an fremden Sünden. Aber es steht auch nicht, nimm Kampfhaltung ein. Aber da muss ich mal sagen, doch, das war trotzdem ein kluger Rat, weil das was mit der inneren Sammlung zu tun hat. Meine Körperhaltung spiegelt ja viel wider, wie ich mich innerlich halte. Und ich bin natürlich nie wieder so lasch an solche Dinge rangegangen. Aber ich habe im Laufe der Zeit, Nebeneffekt war, mir war schlecht, mir war noch tagelang schlecht. Mir war so übel. Und das hatte ich über mehrere Jahre als Indikator. Immer wenn ich hatte ja wenig, also mit das war nicht mein Spezialgebiet, sage ich mal so. Meine eigenen Erfahrungen waren auf dem Gebiet der Sexualität und da weiß ich so gut wie alles, was wie zusammenhängt und was die Schrift dazu sagt. Der okkulte Bereich war wirklich der Spezialgebiet dieses Mannes, denn der hatte extreme Belastung gehabt, bis der frei geworden ist. Und Gott hat ihn auf seine Weise geführt. Bis heute in Vollmacht bei solchen Dingen. Und ich wusste damals immer nicht, ist der jetzt belastet oder nicht? Hat der eine Dämonisierung oder nicht? Und dann, es hat sich mir mitgeteilt über meinen Magen, muss man sagen. Wenn immer ich auf Menschen getroffen bin und mir ist schlecht geworden, ich habe immer dasselbe Gefühl gehabt, mir war so schlecht, dass ich gedacht habe, jetzt müsste ich das Gespräch abbrechen, bloß nicht wieder mit diesen Mächten sich auseinandersetzen. Und gleichzeitig, also das war das mein natürliches Empfinden. Ich habe über Jahre, das hat sich dann abgeschwächt, heute merke ich das auf diese Weise überhaupt nicht mehr, weil, heute weiß ich, was die Schrift sagt, dass der in uns ist stärker als der in der Welt ist. Dass der Geist Gottes ist in uns und der ist stärker. Heute würde, ich begegne heute Leuten, die viel schlimmer besessen sind als diese Frau und mich berührt nichts mehr. Ich habe Frieden und Freude des Herrn. Auch während davon. Nee. Und zwar, auch das ist wieder wie im Natürlichen. Wenn ich geschwächt irgendwie mit Kranken umgehe, dann kann ich mir was einfangen. Wenn wenn ich angeschlagen bin. Ich bin vielleicht erkältet oder habe ein paar Nächte nicht geschlafen, habe Halsweh und treffe auf einen, der richtig die Grippe hat. Dann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht infiziere, ich bin nämlich geschwächt. Aber wenn ich weiß, und das, ich weiß das, man merkt es ja an sich, ich bin abgehärtet, aussonniert, schlaf bei offenem Fenster, dusche kalt und so eine Sachen, kann Eisbaden und sowas. Ja? Ich habe eine Freude, mich den Härten des Lebens auszusetzen. Und genauso gehe ich natürlich auch mit geistlichen Sachen um. Wenn ich mich gesund erhalte, gesund ernähre, das Wort Gottes in mich aufnehme, eben die Regeln der geistlichen Welt ernst nehme, dann kann es mir nichts anhaben. Und heute ist das eben nicht nur eine Hoffnung, sondern eine Gewissheit, dass der in mir ist, der Geist Gottes, stärker ist, als der in der Welt ist. Und das ändert was im Blick auf die Praxis. Ich sag mal, dieser mein Mentor, von dem ich wirklich das Allermeiste in dieser Sache gelernt habe, der hat eben bis auf den heutigen Tag, macht er da gerne auch so, ich sage mal, der nutzt die Schuhelemente. Also für den ist es dann eine richtige Austreibung, wenn die Dämonen noch ordentlich rumschreien und die Leute dann umfliegen und alle sehen, es ist jetzt wirklich raus. Es ist biblisch, so oder so biblisch. Also es ist biblisch, dass es das gibt. Richtig. Eben. Ich sage mal für mich, deswegen sage ich das auch wertneutral, das kann ja auch gerne jeder machen, wie er will. Und wenn einer eine Dämonenaustreibung liebt, bei der das ordentlich scheppert und die Lampen von der Decke fliegen, dann soll er das haben. Ich weiß nur, dass das einen Haufen Leute ängstigt, unnötig ängstigt, und dass der Umgang von Jesus so war, schweig und verstumme. Kein Palaver. Das gebärdet sich schon schlimm genug von alleine. Ruhe. Ja, gibt es. Wir haben einen Mann gehabt, der hat den schlimmen Mordgeist. Den habe ich erzählt. Er ist seiner Mutter mit der Axt stundenlang hinterher durchs ganze Haus, bis sie sich in den letzten Ecken verbarrikadiert hat und dann irgendwie die Polizei, die Nachbarn, und dann haben sie den weggefangen und gemerkt, der ist nicht bei sich. Auch diesen irren Blick. Psychiatrie, haben sie gesagt, nee, der ist ja nicht richtig. Im Knast wollten sie ihn auch nicht. Na, dann schicken sie ihn zum Blauen Kreuz. Wir haben gemerkt, tatsächlich, er reagiert auf diese Dinge. Er reagiert auf das Wort Gottes. Fängt an zu brabbeln oder sowas. Gut, wir nehmen ihn auf eine Besinnungswoche. Er war zwischendurch ein netter Mann, älterer Herr. Mitten über der Verkündigung, das war hier Selin, dieser lange Raum, er saß, glaube ich, zwei Drittel neben mir. Ich habe es gar nicht mal gesehen, weil ich ja immer versuche, alle anzugucken. Der Raum ist so lang wie diese beiden. Und überm Predigen, ich denke, was ist denn hier, ein bisschen Unruhe, guck hin, da zappelt der Kerl, aber richtig so. Naja, dann erst predige ich noch ein bisschen weiter, dann merke ich jetzt, werden die anderen abgelenkt, dann sagen wir, komm, nimm ihn mal beiseite. Eben, du kannst ein großes Brimborium draus machen und du kannst die Sache runterholen. So, kurz gebetet, dann wurde das etwas besser. Nimm ihn mal beiseite, vielleicht hat man gedacht, es ist vorbei. Und dann ging das weiter, dann hat das diesen Mann gerissen, wie es in der Bibel heißt. Also nicht nur er zitterte, sondern es riss ihn, wie bei diesem Knaben. Das ging bis da, und dann hat ihn, da war auch so ein Altar und ein Kreuz an der Wand, da hat er sich da vorgestellt und, also wirklich, da merkst du, dass der Mann nicht mehr bei sich ist und weiß ich nicht, was er hatte vor dem Kreuz immer, bis er umgefallen ist, wie ein gefällter Baum. Und das ging tagelang so. Dann haben wir gebetet, dann war das weg. Dann ist er von einem Moment auf den anderen, war er klar. Da hat er gelacht, hat gesagt, das war aber auch ein Ding jetzt. Also, und dann hat er ganz normal geredet und dann denkst du, ja, jetzt ist er mit durch. Und bei der nächsten Verkündigung geht die ganze Scheiße wieder los. Und das ging tagelang, bis das durchgebrochen ist. Das war dann schon dramatisch. Also das war dann schon wirklich, da haben alle gefastet und gebetet, um diese Sache Herr zu werden, weil wir gesagt haben, wie kommt das, dass immer wieder kommt. Ich weiß heute, das kam nicht wieder, da kam ein anderer. Der Mann war so offen, der war so, dass die eben, was? Ja, ohne Ende. Und eben, wenn ein Mensch nicht Jesus Christus angenommen hat, dann kann das eben auch wiederkommen. Dann kommen andere, da gibt es ja ganz, sagen wir, bekannte Geschichten, wie bei Pastor Blumhardt mit dieser gottlieben Dittus. Ja? Ja, dann kriegt man Probleme. Und also krass war das bei dieser Woche, da war natürlich auch, da kann ich auch bis heute nicht sagen, kamen da ausgerechnet mehr Besessene oder wurden durch diese eine Sache so viel, wie soll ich sagen, als hast du ein Aas liegen, wo die Fliegen dann angeschwärmt kriegen oder was ist das, ein Stück fauliges Fleisch, Du kannst dann welche auch schlagen, aber ohne Ende kommen die durch die Fenster nach. Ich denke fast, dass das so gewesen ist. Auf der Besinnungswoche haben wir mit Dämonen zu tun gehabt, auch bei Leuten, die sonst, über denen man sonst einfach gebetet hätte, und war Ruhe. Die haben dann Phänomene gekriegt. Also die haben dann ihrerseits solche Angriffe zu erleiden gehabt. Nochmal, wann immer wir solchen Dingen begegnen, ist es der Auftrag der Gemeinde Gottes, das auszutreiben. Das ist nicht in unser Belieben gestellt, das ist unser natürlicher Auftrag. Ohne dass man gebeten wird, natürlich. Von denjenigen wird man sowieso nicht gebeten. Höchstens von den Angehörigen. Ja, sie brachten einen Besessen zu ihm. Oder sie brachten alle Kranken und Leidenden zu ihm, und er heilte alle Kranken und trieb viele Dämonen aus. Gerasener. Nein, der ist getrieben worden. Der ist getrieben worden, weil die Mächte in ihm, ich sage nicht mal, das schon als ihr Territorium hatten und als Einbruch. Was haben wir mit dir zu schaffen? Das ist, ich sage mal, das Beispiel, was ich erzählt hatte, die Frau, die zu mir getrieben wurde von ihrem Schutzgeist, geht zu dem Seidler. Und dann, als der merkte, dass das nicht Eindruck auf mich macht, dann hat er gesagt, da darfst du nie wieder hin. Ich sag mal noch was. Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist von auswärts. Dass unsere Frauen hier lange Haare tragen, hängt genau damit zusammen. Es ist ein Schutz vor der geistlichen Welt. Oder für die gegenüber der geistlichen Welt. Ein Mann, der sich die Haare wachsen lässt, und eine Frau, die sich die Haare schneidet, wird angreifbarer. Nun könnt ihr mich fragen, warum das so ist. Da sage ich, weil das so steht. Und weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das wirklich auch so stimmt. Ich sag's mal so, ich würde mich nicht in so einen Dienst mit einer Frau zusammenwagen, die nicht diesen von Gott verordneten Schutz trägt. Weil die Haare das Zeichen, also die langen Haare das Zeichen der Unterordnung der Frau, und die kurzen Haare für den Mann die Zeichen der Unterordnung unter Gott sind. Also kurze Haare meint nicht ganz so kurz wie das. Sondern kurze Haare heißt nicht, sie frei wachsen zu lassen. Bitte? Ja, ja. Und genau das wird uns in 1. Korinther 10, 11. 10 und 11, dort wird nämlich über diese Frage der Dämonen in der Gemeinde gesprochen. 10, ja. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Tisches der Dämonen. Deswegen müsst ihr von bestimmten Praktiken lassen und so weiter. Und da steht diese Frage der Unterordnung. Und wir leben eben zeichenhaft, und wir selber sind Zeichen in der unsichtbaren Welt. Also wir sind auch wieder Zeichen für die Engel. Ja, das genau das sage ich eigentlich. Nee, ich sag's anders. Nee, ich glaube nicht. Es ist mehr in der Sicht. Ja, es ist aber mehr in der sichtbaren Welt. Es ist so, dass deutlich wird, dass das real ist. Ja, die wissen mehr, aber die wissen nicht alles. Wisst ihr, das ist nochmal, weil wir gerade bei Weissagung sind. Ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Erste, was ich zu diesem Thema gelernt habe. Also, was Gott mich gelehrt hat. Wir sind nach Penkun gezogen, 1985. Und an dem Tag, als wir hingezogen sind, wir sind am Nachmittag erst angekommen oder gegen Abend, konnten nicht mehr einkaufen und haben abends in der Gaststätte, die jetzt abgebrannt ist, gegessen. Und wir sitzen am Tisch, ziemlich viele Leute, und sind am Essen, und da kommt ein Mann vorbei, ein älterer Herr, so Mitte 50, baut sich vor dem Tisch auf. Dich kenne ich. Du bist ein Amerikaner. Und so, was? Und dann ging das. Mann, der ist ja komisch drauf. Unheimlich. Und ich sage immer, wahrsagt. Ich habe den Mann nie gesehen, der hat mich nie gesehen. Irgendwann sagen sie, nun lass ihn mal in Frieden, nun setz dich mal wieder. Hier ist dein Bier. Mann, denke ich. Sehr komische Begegnung. Nun war ich ja dann vom Pastor angestellt, also die Vorbereitung für diesen Betrieb später, und also richtig viel Arbeit. Und über Jahrzehnte war hier alles verludert in den Pfarrhöfen und Kirchen und so weiter. Also ich hatte sehr viel zu tun und war als Ein-Mann-Mensch da. Und dann sagt er mir, Sie können sich Helfer holen. Da ist unter anderem der so und so, den, wenn Sie was aufzuräumen haben, gehen Sie dahin und dahin und dahin. Ah, und Sie machen ja Alkoholikerarbeit, das sind genau die richtigen Leute für Sie. Ich habe mir die dann auch viel geholt. Gab es ein Essen oder mal 10 Mark für einen Tag oder so. Und dann sage ich ja, den Mann kenne ich, der hat mich ganz komisch angeredet. Ach, der, hat er gesagt. Das ist ein komischer, da müssen Sie nichts drauf machen. Einmal im Monat kommt der immer an und grölt ein bisschen vorm Pfarrhaus rum. Ja, wir sind da hingezogen und einmal im Monat kam der nicht mal zum Pfarrhaus und zu unserer Wohnung. Der wusste nicht, wo wir gewohnt haben. Und hat stundenlang geflucht und gebrabbelt und geflüstert. Das war unheimlich. Und im Nüchternen war dieser Mann ein schüchterner, eher unauffälliger Mann. Sehr höflich, runtergekommen vom Suff, aber sehr umgänglich. Also ich mochte den. Aber immer, wenn der auch nur ein bisschen getrunken hatte, wurde der Mann besessen. Und das Erste, was ich gemerkt habe, dachte ich, oha, warum kommt er nicht mal zum Pfarrhaus, sondern zu uns? Da müssen, ich wusste, dass das Dämonen sind. Da muss ja was sein, was die bei uns stört. Also, das richtet sich weg vom Pfarrer, der das nie ernst genommen hat, auf uns an dem ersten Tag, wo wir in diese Stadt kommen. Und das wurde so bedrohlich. Wir sind dann, es zog sich so hin über, also ich sag mal, mehr als ein halbes Jahr. Über ein Jahr. So schlimm, dann wurde unsere zweite Tochter geboren, die hat Schreianfälle gekriegt aus dem Tiefschlaf heraus, wo wir gesagt haben, was ist denn das? Beim zweiten, dritten Mal merkt man, der Mann, du hörst den grölen und brabbeln und flüstern und dann bleibt er stundenlang vor dem Fenster wieder stehen. Und immer, ich sag ich mal, 5 Minuten bevor der ankommt, kriegt unsere Tochter Panikkrampf. Und dann haben wir gebetet und gesagt, Herr, schütze unser Kind. So viel wusste ich damals schon, dass der Teufel als Geschlagener immer die Schwachen angreift, nicht die. Er ist ja ein Geschlagener, er ist ja entmachtet durch Jesus Christus. Aber er gebärdet sich immer noch, als ist er der Herr. Das, was Adam ihm mal, was er Adam mal praktisch abgelogen hat, das versucht er sich heute sogar noch von den Gläubigen zu holen. Und zu sagen, was er doch für ein mächtiger Mensch, mächtiger Kerl ist, mächtiges Wesen ist. Und das ist er nicht. Also ich sag mal, wie das war, ganz praktisch. Wir beten und von diesem Moment an, von diesem ersten Tag an, wo wir unsere Tochter gebeten haben, war sie im Frieden, hat sie das nie wieder gekriegt. Aber uns hat das angefallen. Wir sind, das war ja dann im Winter, spätabends um 11 oder wann die erste Kneipe kam, das waren so ungefähr 300 Meter weg. Bevor der aus der Kneipe kam, wahrscheinlich immer in dem Moment, wo er aufgestanden ist, sind wir beide aufgewacht mit voll, also Panik überm Anschlag. Puls, Gefühl, im Zimmer ist einer, der dich im nächsten Moment umbringt. Das Gefühl. Im nächsten Moment, ja, bist du auch schon wach. Ja, wie lange? Jetzt eben erst. Immer gleichzeitig wach geworden. Immer unter derselben Panik. Was machen wir? Lass mal beten. Herr Jesus, hilf uns. Und dann gebetet. Und dann hat sich das ganz langsam beruhigt. Dann kam er und dann hat es einen dieses Schauer über den Rücken gezogen und dann dagegen gebetet. Und massivst, ich sag mal, das waren die ganzen, in dem Mann haben sich die Wahrsage und Todesgeister und Mordgeister der ganzen Region gesammelt. Und dann, in der Zeit gab es ja hier noch keine Gemeinde. Und da sind wir jeden Monat ein Wochenende nach Berlin gefahren, um die Gläubigen zu, also um aufgebaut zu werden. Eben, und dort habe ich diesen Mann, diesen mit diesem prophetischen Singen kennengelernt. Und dort haben wir gelernt. Also da haben wir Gemeinschaft der Heiligen erlebt. Dienen in Kraft. Da kam jeden Monat, kamen andere Brüder, Menschen mit Autorität über Dämonen. Menschen mit dem Wort der Erkenntnis. Dort habe ich das erste Mal erlebt, was es heißt, Gnadengaben der Heilung. Wort der Erkenntnis zum Beispiel, so ein langer Engländer, ein englischer Farmer, ein einfacher Mann, aber so ein Kerl von 1,90 und 55 Jahren, so eine baumstarken Pranken, und der redet, predigt kurz, und nach 15 Minuten steht er und sagt, und dann in dieser großen Versammlung, vielleicht 150 Leute, und alles Englisch, hat einen Übersetzer gebraucht. Gott sagt dir das und das und das. Die Leute fangen an zu weinen. Und Gott sagt dir, und Gott sagt dir, und Gott sagt dir. Und du sitzt daneben und denkst, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Wie kann ein Mensch diese Erkenntnis Gottes haben? Und dieser lange Kerl, der so ein einfacher Farmer, dann vor Freude hüpft er, also richtig, hüpft vor Freude. Das hat mir viel geholfen, also innerlich aufzuschließen, auch meinen Körper vor Gott einzusetzen, mich ihm zu weinen, wie es in Römer 12 heißt, ihm unseren Leib zu geben. Nicht, ich bin nämlich gewohnt, dass ganz ordentlich und steil geredet worden, möglichst noch monoton, dass nach 5 Minuten die ersten schon eingeschlafen sind. Und dann, dort haben wir gelernt, was es heißt, Gott zu begegnen. Dort habe ich das erste Mal gesehen, wie ein Mörder, also in der im Suff eine Frau umgebracht hatte und dafür 17 Jahre im Gefängnis war, und den jemand, ich sage mal, ein Zuhälterkumpel mit in die Gemeinde geschleift hat, der dort unter Gottes Kraft kam und wirklich wie bei Saul, und dessen Herz verwandelt wurde. Und der 4 Monate später oder 5 Monate später weint, weil er sagt, also wirklich als prophetisches Wort sagt, ich verdanke dieser Gemeinde so viel. Aber ihr Lieben, wie er mit den Sündern umgeht, das ist herzzerreißend. Und dann gibt er sein Zeugnis und sagt, ihr seid alle aufgewachsen in gläubigen Häusern und guckt hier auf die Leute so runter, die einfach von der Straße kommen. Und guckt, also, und ich habe immer auf dieser Seite gestanden und bin dabei zum Mörder geworden. Und Gott hat mich gerettet. Ich habe solches Erbarmen. Lasst mich doch nicht alleine oder so. Und es ist wirklich eine Buße durch die ganze Leute gegangen. Ja. Und dann immer wieder nach Hause zu kommen und mit Kraft gefüllt zu sein. Wenn man von so einem Wochenende kam, war Kraft da. Die erste Woche ganz toll, die zweite Woche noch, die dritte noch ein bisschen. Der vierten Woche hat man sich sehnsüchtig erhofft, dass man bald wieder in die Gemeinschaft kommt. Und da bin ich das erste Mal auch mit diesem Lobpreis in Berührung gekommen und viele solche Sachen. Und in einer Nacht, als wir wieder unter dieser Bedrückung standen, kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, da ist in mir, als gewillt in mir, was auf, was dann hier rausrollt. Also, ganz klein war das, ist ganz groß geworden und kommt hier raus und durchflutet mich von innen nach außen. Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Ich habe das noch nicht mal gesagt, sondern während des Betens, ja, während wir, ich sage euch mal, unsere furchtsamen Gebete gebetet haben, bricht in mir das auf, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Und in dem Moment, wo das durch meinen Kopf flasht, also wo ich merke, also wo das in mein Bewusstsein hineingeht, Jesus ist Sieger, und das mich mit Freude erfüllt, schreit dieser Mann draußen, als ob der eine Katze auf dem Schwanz tritt oder so, ganz, ganz furchtbar, und verschwindet. Und da haben wir gewusst, wir haben das erste Mal den Sieg. Und Jesus ist Sieger. Natürlich, wir brauchen nicht Bettelgebete beten und sagen, ach, erbarme dich doch und hilf uns doch und schütze uns und sonst was, sondern Herr, du hast den Sieg über die Hölle. Ein paar Wochen später passiert das wieder, wir wachen auf, und dann konnte ich mich erinnern. Ich werde mich nicht, also ich erkläre das jetzt, was sich dann bruchteilhaft in einem abspielt. Ich werde nicht wieder so anfangen zu betteln, sondern Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Ich danke dir, Herr. Und dann ist das genau umgedreht geworden. Ich sage mal so, wie ich das vorneweg mit den Hunden erlebt hatte, dass ich jahrelang vor denen abgehauen bin und die dann vor mir gekniffen haben, als der Geist Gottes in mir war. Da habe ich dasselbe mit gut 5 Jahren Verzögerung dann in der geistlichen Welt erlebt. Dieser Mann, der uns immer Angst gemacht hat, vor dem unsere Kinder geflohen sind, weil ich ja im Gegenzug von Berufswegen mich um ihn als Trinker gekümmert habe. und ihn oft zu uns eingeladen haben. Meine Frau hat seine Wäsche gewaschen und wir haben ihm zu essen gegeben und so weiter. Und immer war das angstauslösend. Aber dann drehte sich das, indem ich mir dessen bewusst wurde, was unsere Stellung mit Christus ist. Ist das bei ihm wie geschrumpft, immer kleiner geworden. Und dann hatte der Furcht, nicht der Mann, sondern das in ihm hatte dann Furcht vor das in mir. Das hat sich im Laufe von auch ein, zwei Jahren komplett verwandelt. Und der Prozess gestoppt war, das ist das eigentliche, warum ich das erzähle, diese lange Geschichte immer drumherum. Verzeiht mir, wenn ich so lange Geschichten erzähle. Eines Tages steht er vor meiner Tür wieder. Da waren wir schon in das neue Haus gezogen. Ich mache auf und hatte Autorität. Und an dem Tag, na, wieder dieses teuflische Grinsen, na, jetzt staunst du, oder? Und dann habe ich was gedacht und dann hat er geantwortet. Und dann gab es wie ein Dialog in meinen Gedanken und das, was er sagt. Da habe ich Panik gekriegt. Woher kennt er meine Gedanken? Woher kannte er meine Gedanken? Wow, wer? Der Geist, genau. Ich wusste zu der Zeit noch nicht, meine Gedanken zu unterscheiden von eingegebenen Gedanken. Ich habe gedacht, alles, was ich denke, denke ich. Doch daran habe ich gelernt, was ich gestern gesagt habe, der Mann des Frevels verlasse seine Gedanken. Ich war bis dahin überzeugt, ich kann zwar meine Taten ändern, aber doch nicht meine Gedanken. Aber die Schrift sagt, eben, der Mann böser Tat, verlasse seine Gedanken. Und es steht weiterhin, das ist Jesaja 28, und es steht weiterhin in Philipper 4, wenn es irgendwas Angenehmes, Wohllautendes, Tugendhaftes gibt, irgendein Lobenswertes, dem denket nach. Aha, bei Watchmeni habe ich gelesen, der geistliche Christ, ich muss meine Gedanken unter Kontrolle bringen. Das ist das Kampffeld, auf dem der Teufel versucht, auch mich als Christen noch zu beherrschen. Dann fällt mir auf, ganz einfach, weißt du was? Ein und derselbe Wahrsagegeist gibt mir Gedanken ein. Ich sag mal, heute kann mir keiner mehr Gedanken eingeben. Naja, ich leg die Hand nicht für mich ins Feuer, aber es ist sehr schwer geworden. Ich habe gelernt, mein Denken von solchen Einreden zu unterscheiden und auch von dem Reden Gottes. Heute ist mein Geist stark und integer, mein Geist, mein eigener. Deswegen, ihr merkt das, ich kann richtigen Exkurs machen, das macht ja mein Geist. Ich kann eine Geschichte erzählen, ich kam früher ohne Notizzettel nicht aus. Und habe ich einmal den Faden verloren, dann war er weg. Ja, heute kann ich riesige Gedankenbögen schlagen und ich weiß trotzdem, was ich eigentlich sagen will. Mein Geist kommt dort wieder zurück. Aber das ist eine Übungssache. Das hat was mit bewusstem Ausrichten meiner Gedanken zu tun. Das hat wirklich auch sehr mit Gedankendisziplin zu tun. Ich habe zum Beispiel früher in den Zeiten meiner Depression, man kann sich ja an den Depressionen richtig besaufen. Also übrigens ist das der billigste Rausch. Da brauche ich nicht bezahlen. Wenn ich so richtig, richtig zerstörerische Gedanken hatte, am besten war, wenn noch so ein Geräusch war, so ein monotones Geräusch. Ich bin mal wirklich in den Rauschzustand gekommen. Da habe ich als Betriebshandwerker gearbeitet, als ich in einem großen ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Gebläseraum habe ich da gehabt. Es war so eine riesigen Ventilatoren, irgend so große Ventilatoren und ich musste dort die Wände putzen. Und dieses monotone Geräusch hat mich nach ein paar Stunden in völligen Trancezustand versetzt. Ich war richtig wie besoffen, habe gedacht, und ich habe das genossen, gedacht, Mensch, hättest dafür mindestens 5 Flaschen Bier trinken müssen, um so ein Gefühl zu kriegen, so richtig. Diese Bewegung dazu, später wusste ich, das sind so holen sich Medizinmänner Tranks. Und dann irgendeine monotone Bewegung. Ja, genau. Genau. Oder bestimmte, also Techno. Du kannst mit Techno, ist eine Musik, wo du echt in Trance treten kannst. Und diese Dinge sind, ja, hatte ich bis dahin gelernt. Und dann fällt mir auf, dieser Mann kennt nicht meine Gedanken, sondern mir werden Gedanken eingegeben von demselben Geist, der durch diesen Mann antwortet. Das ist, ich sag mal, das ist ein ganz billiger Trick, aber der funktioniert. Wenn du so Dinge nicht weißt, wird der Teufel solche billigen Tricks anwenden, um Menschen zu beeindrucken. Und da wird so viel geblufft. Also da gibt es so viel wirklich satanisches Zeug, und wenn du einmal ranblickst oder gerade stehen bleibst, ist es nichts. Wir erleben das auch in diesen Tagen, bin ich so froh drüber, ja. Ja, 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 ja. Sogenannte Déjà-vus sind Wahrsagesequenzen. Wisst ihr, was ein Déjà-vu ist? Wenn man denkt, oh, diese Situation hatte ich schon mal. Habe ich schon mal geträumt oder habe ich schon mal erlebt? Das ist der Versuch, das ist der lügenhafte Wahrsageversuch, sage ich dir mal gleich, was das gewesen ist. Da versucht der Teufel, dir was einzuspiegeln, wo du dort deine, sag ich mal, deine Aufmerksamkeit hinlenkst. Das Wichtige dabei ist, wenn das dem Teufel so wichtig ist, dir so ein Wahrsagefätzchen zu schicken, dann bist du in einer wichtigen Situation, von der er dich aber ablenken will. Das steckt dahinter. Der Mann hat sich bekehrt und ist dann zum Schluss. Der Mann selber hatte, wenn der nüchtern war, war er ganz. Naja, nee, dass er keine Angst hatte, hing damit zusammen, der war auch gottesfürchtig, stimmt. Und noch was. Als Mensch bin ich ihm anders als die anderen ja respektvoll begegnet. Ich habe eben, indem ich das zu trennen versucht habe und später auch zu trennen vermochte, das, was durch ihn geschieht und das, was seine Persönlichkeit ist, das sind ja zwei verschiedene Dinge, dass ich der Person gegenüber respektvoll bin, aber unerbittlich gegenüber den Mächten, das macht ihm immer dann, wenn er nicht unter dem Einfluss der Mächte steht, zugänglich. Und deswegen, wir hatten ihn mit auf der Besinnungswoche, er hat sich wirklich bekehrt, und dann habe ich ihn gebettelt, heute würde ich es einfach befehlen, so eine Dinge lernt man nach und nach, dass man eben solche Leute nicht zurückgehen lassen darf. Ich hätte gesagt, vergiss es. In der Zwischenzeit hätte ich angerufen und hätte gesagt, räumt ihm die Bude leer. Das war nur Scheiße buchstäblich, also ein großer Eimer mit Scheiße stand da mit drin, greulich. Und damals habe ich gebettelt und habe gesagt, oh, sei doch so gut und komm, und wir haben für dich was Besseres und so weiter. Ja, aber nicht gleich, am Montag vielleicht, und am Montag war es noch nicht, und am Mittwoch haben sie nur Schlagen. Das ist im Nachgang, wenn so eine maßgebliche Persönlichkeit dem Teufel verloren geht, dann vernichtet er sie. Und deswegen gehören solche Leute wirklich geschützt. Wenn jemand, der so, weißt du, das ist, warum ich sage, du darfst nicht wieder nach Hause fahren, du gehörst hierher, weil das, was Neues anfängt und dann in diesem Schutzraum hier was Neues auch stabil werden kann. Es gibt so viele Leute, die sind gerettet und kommen trotzdem um, weil solche ganz einfachen Dinge missachtet werden, wo man im Natürlichen nie auf die Idee käme, sowas zu machen. Das ist dasselbe, als hast du ein schwerst verletztes Kind. Ja, das wird, sag ich mal, vom Traktor überfahren. Schwer verletzt. Dann kommt auch niemand auf die Idee, nach der ersten Hilfe zu sagen, komm, jetzt legen wir dich ins Bettchen und morgen ist wieder alles gut. sondern das wird dann ins Krankenhaus vorsichtig transportiert und dann wird noch so lange rumoperiert, bis es auch wirklich überleben kann. Und irgendwann nach einem halben Jahr ist es alleine wieder in seinem Bettchen und dann ist es wieder ein bisschen besser als so schlimm, aber immer noch nicht gut. Versteht ihr? Und genau diese ganz praktischen Dinge spielen sich in der unsichtbaren Welt ab. Es sind so viele abgekämpfte Menschen, schwerst verwundet. Da sagt man, beten wir drüber und dann schicken wir sie wieder. Das ist, als hast du eine Erstversorgung. Du hast auch vielleicht die Fremdkörper aus der Wunde entfernt, hast sogar Gage drauf, also das Öl des Heiligen Geistes drauf gemacht. Und zu Hause kommt aber einer, der keine Ahnung von Krankenpflege hat, und sagt, guck mal, ach, so schlimm ist das. Na komm, ich weiß auch nicht, nur ein bisschen Butter drauf. Oder was weißt du, verstehst du? Also da gibt es doch einen Blödsinn auch im Geistlichen, dass Leute, die null Ahnung haben, irgendwas machen. Und es wird wirklich schlimmer als vorne. Ja, solche Erfahrungen hast du ja gemacht. Man geht zu dem und jenem. Und über Jahre, wie gesagt, bin ich selber in Lernen. Zweitens bin ich in diesem Dienst nie alleine gewesen, sondern habe 10 Jahre unter erfahrenen Männern Gottes dienen gelernt. Mach hier nichts alleine, sondern im Team. Wir tauschen uns aus, wir fragen Gott. Und trotzdem gibt es Punkte, wo ich sage, Herr, ein Glück, dass du so barmherzig bist. Da habe ich hier wirklich einen Fehler gemacht. Ich lege dir die Sache hin und danke, dass du das schon in deine Hand genommen hast. Nicht ein Fehler aus Vermessenheit, sondern weil ich es einfach nicht besser wusste. Klar macht man Dinge, oder habe ich vor 5 Jahren Sachen gemacht, die würde ich heute ganz anders machen. Ja? Letzte Sache, der Prophet Jeremia, mir aufgefallen ist ja da, wo am meisten über Weissagung geredet wird, hat etwa 3/4 Warnungen vor falschen Propheten und nur 1/4, wo das Reden Gottes ist, im Gegenzug. Also das, was der Prophet selber sagt, das ist natürlich mehr. Aber ich sage mal, das Gegenüber von falscher Prophezeiung und von wahrhaftigem Weissagung ist zu manchen Zeiten extrem verschoben. Das ist die Stelle in der Bibel, habe ich gefunden, wo das so sehr gehäuft ist. Das gibt es auch sonst in anderen Fällen vereinzelt. Aber da ist es ganz extrem. Ich könnte jetzt die ganzen Stellen aufzählen. Jeremia 2, Vers 8, dort heißt es, die Propheten weissagen im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Jeremia 5, 31, die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen auf eigene Faust. Und mein Volk liebt es so. Aber was werdet ihr am Ende von all dem tun? Dann heißt es, Jeremia 14, Vers 14, und der Herr sprach zu mir, die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht beauftragt, auch nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügenvision, Wahrsagerei, Nichtiges und den Trug ihres Herzens. Nein, das merken die nicht. Und das ist so verhärtet und das ist auch eine Sache, die begegnet mir inzwischen seit Jahren, dass Menschen, die Falsches sagen, sowas von überzeugt sind, dass selbst Menschen, die klar standen, wie umgedreht werden können, wie verdreht und das, was heute wahr ist, erklären sie am nächsten Tag für Lüge und umgedreht. Das ist das Zeichen, dass ein Gericht sich anbahnt. Das Ende davon wird sein, geht mir auch seit Jahren nach, im Propheten Malachi hat Gott aufgehört zu reden. 400 Jahre Schweigen, bis dann Jesus kam. So lange ist das Volk für sich gelaufen und jeder konnte sich dann wirklich ausklügeln, was er macht und was nicht. Und es gab nur 2 Leute, die zur Zeit Jesu Propheten geblieben waren. Johannes der Täufer wurde neu berufen. Und dann gab es 2 Leute. Die beiden, Simon und Hanna, die Beterin. Also einen Prophet und eine Beterin. Die war schon 84 Jahre alt und er war auch schon ein alter Mann. Die warteten auf die Erlösung Israels. Das heißt, im ganzen Volk gab es zur Zeit, als Jesus geboren wurde, 2 Leute, die den Messias erwartet haben und die ihn auch erkannt haben. Das ist sowas von beängstigend, bis er das Heil gesehen hat. Eben. Und daran hat er sich festgehalten. Deswegen ist er im Tempel und er hat natürlich damit gerechnet, dass der dort auftritt, im Haus Gottes. Und nun wird der Säugling gebracht. Das war ja dieser, sag ich mal, das Beschneidungsfest, wenn man so will. Da wurden sie Gott geweiht und mit dieser Taube gelöst. Da sind zwei Leute, die Jesus erkennen als Messias. Deswegen nur zwei Leute, weil 400 Jahre vorneweg Gott aufgehört hatte, durch Propheten zu reden. Warum hat er aufgehört? Wenn wir den Propheten Malachi lesen, da kriegst du einen Schock. Ich sage, also der Herr spricht das und das. Ihr aber sagt, wieso denn? Das steht 6 oder 7 Mal. Ich gebe euch die in die Anordnung. Ihr aber sprecht, was haben wir denn gemacht? Und da wird ein Volk reif fürs Gericht, wenn Gott noch redet, aber es kann keiner mehr fassen. Alle sagen, was ist gemeint? Und nicht mal bösartig, sondern sowas von endgültig gleichgültig. Dass man sagt, naja, das ist so ein Spinner. Wir haben schließlich jetzt andere Zeiten, wir haben Wichtigeres zu tun. Lass mal die drei Weiber noch zu ihm laufen. Dann wird das Ding dicht. Dann hört Gott wirklich auf zu reden. Vorneweg gibt es nochmal diese heftige Auseinandersetzung. Da wird gekämpft. Da sind Propheten Gottes, oder ein Prophet Gottes, und da sind falsche Propheten, eine ganze Menge. Das war die Zeit Jeremias. Und dann kam das Gericht. Ja. 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 Haben sie bewusst ausgeschlagen, dann ist es weg. Es gibt sowas, es gibt Menschen, die sind lebendig tot. Früher hat mir das Herz rausgerissen, heute nehme ich zur Kenntnis, das ist der. Nee, es war nicht Malachi. Nee, das war noch einer der anderen Propheten vorneweg. Eben, Lügenvision war es ja gar nicht, diese und den Trug. Das ist interessanterweise, jetzt fehlt mir wirklich schon der Platz. Bei den Bildern waren es drei Sachen und drei, die das verhindern. Beim Prophetischen ist es relativ wenig, was man sagen kann, außer dass das Wort des Herrn ist. Und eine ganze Reihe, was es alles nicht ist. Der? Da drin, siehst du, ich habe ja schon alles gesucht. Ich sag mal, ich könnte das so systematisch weitermachen, heute Abend nochmal, wenn der Wert drauf liegt, sonst sage ich jeweils diese Punkte, die dazu gehören. Also, falsch, nicht gehen, tun Dinge aus dem eigenen Herzen. Es wird außerdem, was ich eben diese paar Verse, die ich gelesen habe, sind dadurch gekennzeichnet, dass das Volk das so hören will. Das heißt, man will die Lüge hören. Und deswegen kriegt man es auch immer neu serviert. Also, ja, unbewusst, aber trotzdem willentlich. Sie wollen das. Es ist ihnen nicht bewusst, aber sie wollen es. Ich sag mal, krasses Beispiel, was auch nur immer mit Schmerz, was ich mit Schmerz nur sagen kann, ist diese Geschichte mit Ivo Sasek. Sagt vielleicht nicht vielen was. Ein Prophet aus der Schweiz, ein Mann Gottes, der auch aus der Sucht- und Drogenarbeit kommt und der Visionen von Gott hatte und der das Leitern zur Kenntnis gegeben hat und die haben sich abgewandt. Und statt da drunter zu gehen, hat er das dann, also ist er einen Weg gegangen, wo er sich drüber stellt. Und ich sage es mal so sinngemäß, die ganze Welt, es ist alles ja verloren und Gott hat hier was Neues angefangen und ich sage das mal so ihm übertrieben etwas und wir sind jetzt die einzig Richtigen. Das eigentliche Abweichen, weil ich das jahrelang beobachte, weil da viele wirklich gläubige Leute da mit hineingebunden sind, worden sind, die sich aber immer mehr verändern. Das wirklich Krasse ist, nicht das, was er sagt, bindet die anderen Leute, sondern sie binden ihn immer mehr da hinein. Sie wollen das hören. Und zwar, es sind gerade viele Gläubige, die in ihren Gemeinden leiden unter diesem ich sage mal, unter dem Druck auf die Gläubigen, statt dort zusammenzustehen, wollen sie eine heile Gemeinde, fahren alle paar Tage oder alle paar Wochen in die Schweiz, sehen das als einzig Richtiges an, und die ganze Sache wird vom Volk gepusht, was ich damit sagen will. Also die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen auf eigene Faust und mein Volk liebt es so. Das ist dieser Verstärkereffekt. Nur dadurch können bestimmte Irrlehren sich überhaupt so festsetzen. Das, was ich immer sage, jeder hört das, was er hören will. Und in dem, was ich hören will, verstärke ich das, was gesagt wird. Und wenn das eine bestimmte Einseitigkeit ist und ich verstärke die, dann verstärke ich eben diese Einseitigkeit. Ja, das geht dann weiter. So spricht der Herr, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, sie täuschen euch. Sie reden Visionen ihres Herzens, nicht aber aus dem Mund des Herrn. Und deswegen ist das eine Verantwortung, die jeder Prophet hat. Ist das, was ich sehe, ist das, was ich höre, ist das, was ich für einen Eindruck kriege, von Gott? Oder wünsche ich mir das? Vielleicht, weil ich den besonders mag. Also es darf nicht irgendwie Sympathie oder sowas dazwischen kommen, sondern der Blick des Propheten muss immer auf Gott gerichtet sein, nicht auf die Leute, denen er dient. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es eben Verirrungen, so manchmal Gegengeschlechtiges. Der Herr hat mir gezeigt, dass du meine Frau werden sollst. Das ist ein klassisches Beispiel für eine falsche Prophetie. Also wer so ankommt, der Herr hat mir gezeigt, dass du meine Frau werden sollst. Da gibt es nur eine Antwort drauf. Wenn der Herr dir das gezeigt hat, würde er mir es doch auch noch zeigen. Versteht ihr? Aber wenn das jemandem gesagt wird, der immer schon wollte, dass er von einem bedeutenden Diener des Herrn geehelicht wird, der wird dann darauf einsteigen und wird nicht mehr fragen, ob Gott das bestätigt, sondern ach, endlich, ich wollte immer schon jemand heiraten, zu dem der Herr redet. Versteht ihr? Und dann ist das Chaos danach da. Vater, hilf uns, segne uns, kläre das in uns. Ich bitte dich besonders, dass nicht das, was ich zusätzlich an Beispielen bringe, das Gemüt oder den Geist verwirrt, sondern dass die Klarheit deines Wortes diese Dinge in uns scheidet. Und du kannst es über Bitten und Verstehen hinaus tun, und das ist unsere Hoffnung zu dir. In Jesu Namen. Amen.